Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde.
Ja, Jingle Bells.
Ich wollte es auch gerade vorsingen. Nachdem wir uns ja irgendwie geeinigt haben, ey, wir haben so eine Standardphrase uns ausgedacht, mit der wir euch immer begrüßen, dachte ich, ich habe die A vergessen und B wahrscheinlich viel spannender, Jingle Bells vorzusingen.
Ich habe die auch vergessen. Ich habe mich jetzt gerade während das Intro lief gefragt, so, wir hatten uns doch irgendwas überlegt, was zum Geier waren das nochmal? Naja, aber Jingle Bells, ho 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 und so.
Ho ho hatten, ho mit OE oder was?
Ja, genau. Wir hatten letztes Mal Hu Hu für John Woo und jetzt haben wir Ho für Weihnachten. Mhm. Fällt mir sofort immer Kollege ein. Ich komme mit drei Hos im Arm rein wie Santa Claus oder irgendwie so in der Richtung.
Ja. Okay.
Fand ich sehr gut.
Ja, ich bin apropos Jingle Bells mit Easy E halt und seinem Merry Motherfucking Christmas groß geworden. Das war so, ist mein Xmas Anthem.
Ist auch ein brillanter Song.
Auf jeden.
Na? Genau wie Run DMC, Christmas in Hollis, finde ich
das immer stimmt. Noch geil. Das stimmt. Und ich glaube, irgendwas aus dem Sugar Hill Records Universum gab es da auch sehr früh schon mit Weihnachtsrap. Habe ich nur vergessen, wie das Ding heißt. Peinlich.
Ja, ich finde auch White Christmas von Guns N' Roses ist auch überragend. Also da gibt es schon geile Weihnachtslieder, die nicht so klassisch aus dem Radio sind.
Ja, stimmt. Easy E habe ich noch nie im Radio gehört. Das wäre mal was ganz Feines.
Das wäre mal ein Ding.
Und ja, wie ist so, es, Dennis? Erzähl mal.
Ja, bei mir ist es gut, ne? Wir kurz vor Weihnachten hier. Alles schön. Also, bis auf das Wetter, das passt noch nicht ganz zu Weihnachten, aber wann passt es das in Deutschland schon?
Lag also, bei dir schon Schnee im Garten?
Nee, nur auf dem Tisch.
Ah ja. Den aber sonst, gibt's noch oder ist der schon vernichtet?
Ja, der ist schon geschmolzen. Der ist schon weg.
Hast du dann danach geschmückt?
Ich habe noch gar nicht geschmückt, denn wir, selbst wenn die Folge rauskommt, ist bei mir noch nicht geschmückt. Denn die Dame des Hauses kommt erst am 22. bei mir an. Das heißt, wenn ihr diese Aufnahme sofort hört, wenn sie rauskommt, bin ich wahrscheinlich gerade am Schmücken.
Cool.
Ja. Wie ist bei dir? Bist du schon in Vorweihnachtsstimmung oder?
Ja, so einigermaßen eigentlich. Ich bin ja irgendwie so ein Mensch, der sich immer freut, wenn irgendwas geplant ist und schon frühzeitig erledigt ist, ja. Aber es ist im Moment wie bei mir auf Arbeit. Ich habe einen Riesenberg und der wird so vor sich hingeschleppt und ich habe nur einen Bruchteil von irgendwelchen Geschenken. Aber wir haben schon Familie abgestimmt, ja, wird low level irgendwas gemacht. Ja, hab aber auch schon ein Date mit einem guten Bekannten der Familie, der nämlich praktischerweise seit Jahrzehnten, weil zusammen, glaube ich, studiert, der privat einfach so einen Weihnachtsbaumverkauf macht. Und der dann auch immer, ne, der Bekannte von uns, einen Weihnachtsbaum for free bekommt. Und da der gute Bekannte ja alleine in einer Wohnung wohnt, die viel zu klein für einen Weihnachtsbaum ist und er sonst auch immer dann nach Heiligabend an die Ostsee zum Angeln fährt, kommt er dann Heiligabend zu uns und überlässt uns dann seinen Weihnachtsbaum. Das heißt, mit dem fahre ich morgen Abend zu dem Stand, um mir für uns einen Weihnachtsbaum aussuchen zu können, für Umme.
Das ist ja perfekt.
Freue ich mich schon. Und damit wird so ein bisschen eingeläutet, ja. Mhm. Meine Holde hat sich um einen Adventskranz gekümmert, zwar eine Woche erst, nachdem der erste Advent schon rum war, aber lieber zu spät als nie, war letztes Jahr auch schon genau das Gleiche. Und so langsam geht's los.
Ja, sobald das da ist, wird's auch langsam was. Wir haben jetzt, letztes Wochenende war ich in Hamburg und da kam dann auch das Thema Adventskranz. Wir haben uns jetzt aber, oder sie hat sich nur für eine Kerze entschieden, weil die vier Kerzen kriegen wir eh nicht an einem Standort voll.
Haben wir auch.
Wenn man dann so ein paar Kerzen anmacht, so ein bisschen Kaminfeuer und einen Adventskalender aufmacht, dann geht's langsam Richtung Weihnachtsstimmung. Mhm. Ich hoffe, dass wir am jetzigen Wochenende, fahre ich wieder hin, dass wir den Weihnachtsmarkt Santa Pauli einmal sehen können, weil ich war da noch nicht und das ist ja so der Kiez-Weihnachtsmarkt. Mhm. Mal gucken, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich war noch gar nicht, hatte auch noch keinen Glühwein und nichts. Ich hatte einen Apfelpunsch bisher. Oder ne, 2, um streng genommen. Also da geht noch was nach oben.
Klingt gut. Ich bin nächste Woche mit meinem früheren Englischkurs von Arbeit auf einem der LGBTQ Plus Weihnachtsmärkte in Berlin, in Schöneberg. Und mal gucken, vielleicht finde ich da noch ein paar Kleinigkeiten, die ich so für mein familiäres Umfeld da noch mitgeben kann.
Da sollte ich auf Santa Pauli vielleicht auch nicht unbedingt gucken. Ich weiß nicht, ob sich Familienmitglieder über Glasdildos freuen.
Ja, oder Seife. Also meine Familie freut sich mittlerweile gehobenen Alters nämlich immer über Sachen, die man verbrauchen kann. Von daher wird es vielleicht eine Penisseife. Mal schauen.
Auch nicht schlecht.
Nee, kann man eine, die nach mitnehmen. Bacon riecht oder so.
Oh. Aber dann lutschst du doch an der Seife, das ist auch nicht gut.
Keine Ahnung, so gut kenne ich dann meine Familie manchmal doch nicht.
Es ist vielleicht auch besser, wenn man sowas nicht weiß.
Ja.
Aber bist du generell ein Weihnachtsfan? Oder?
Ich mag das sehr, ja.
Ah, geil, ja, ich auch. Ich bin riesiger Weihnachtsfan. Mhm. Hab's letztes Jahr mit saisonaler Depression ausfallen lassen. Mhm. Aber dieses Jahr ist all in.
Ja, sehr schön. Das hört sich doch fantastisch an. Ich verknüpfe das auch oft mit Filmen. Ja, es gibt so eine Handvoll Filme, die, von denen ich Minimum 3 auch jedes Jahr eigentlich dann gucke. So standardmäßig Kevin allein zu Hause ist immer dabei. Der Grinch ist auch durch Natalie immer dabei. Oft dann eben auch Die Geister, die ich rief und oder Schöne Bescherung. Und bei Schöne Bescherung, an den musste ich halt irgendwie kurz denken, als du meintest, bei euch gehen dann die Vorbereitungen ab dem 22. los und hab euch dann irgendwie mit so einer holzverkleideten Familienkutsche in den Wald in der Umgebung fahren sehen, um dann den Weihnachtsbaum hacken, ja, zu hören nach Berlin.
Ja, wir haben tatsächlich aber auch so ein bisschen das Glück, eine Nachbarin von mir, der Vater hat einen Blumenladen, einen ziemlich großen, und die haben natürlich auch einen Weihnachtsbaumverkauf. Und da gibt's dann manchmal so, dass die ganze Straße sich die Weihnachtsbäume mal eben herschaffen lässt. Und das ist auch eine feine Sache.
Cool, cool, cool. Ganze Aber Straße, ja, klingt doch gut. Erinnert mich irgendwie, ich habe den Titel des Buchs vergessen, ja. Guess hatte ja mal irgendwann erwähnt, dass er von John Grisham, glaube ich, ein paar Sachen gelesen hatte. Und von dem habe ich letztes Weihnachten oder in der Weihnachtszeit dann auch mal dessen weihnachtlichen Roman gelesen, wo es auch um ein Paar geht, Tochter frisch aus dem Haus und wo dann halt die sich in Zugzwang fühlen, jetzt auch wie jedes Jahr, weil die Nachbarschaft komplett schmückt, jetzt auch wieder was machen zu müssen, haben aber diesmal keinen Bock und buchen eine Kreuzfahrt, glaube ich, oder ja, ich glaube Kreuzfahrt war das. Da wundert mich echt stark, dass das Ding noch nicht verfilmt wurde, weil das ist Filmstoff vom Feinsten. Vielleicht wurde es auch verfilmt, ja, und ich habe es einfach nur verpeilt. Also liebe Zuhörenden, gerne wie immer irgendwas kommentieren zur Episode.
Ja, wenn das das klingt erstmal ganz geil. Mich überrascht daran aber am meisten, dass Gers lesen kann.
Ja, vielleicht hat das irgendwie auch in einer Fremdsprache gelesen.
Das kann sein.
Ja, wir müssen ein Hörbuch. Oder er hat Hörbücher und gibt an, dass es halt gelesen ist. Wie manche ja sagen, ich habe einen Blockbuster geguckt und meine damit die Rezipierung in einem Flugzeug auf so einem Mini-Monitor.
Hm, das ist auch schön. Ja, aber wir müssen ja immer fleißig zurückdissen. Wir kriegen es ja auch in den regulären Episoden. Dann müssen wir immer zurückbetteln.
Ich springe einfach auf den Zug auf. Ich krieg's ja gar nicht mit, weil ich mir das ja gar nicht gebe aus Zeitgründen. Sehr schön. Ach, dann einfach pauschal, ja.
Ja. Einfach pauschal zurückdissen. Fertig.
Das klingt gut.
Das geht schon. Ja, aber ist geil, dass wir unsere erste Weihnachtsfolge quasi haben.
Absolut.
Und sie kommt am 20. raus. Das heißt, die könnt ihr euch schön in der Weihnachtsvorbereitung reinziehen. Ich persönlich höre ja schon ein paar Jahre auch regelmäßig Podcasts und ich liebe immer so diese Weihnachtsepisoden, A, wegen der Filme, die dann besprochen werden und B, auch weil es meistens noch einen Jahresrückblick oder irgendwas enthält und manchmal auch noch so ein bisschen persönlichen Input für, ich denke mal gerade an die Filmfressen, die machen immer Festivals, was ja aus Seinfeld ist, wo man sich an seiner Stange festhält und einmal sagt, was einmal ein Jahr so angekotzt hat. Finde ich ja immer großartig. Und die Folgen mag ich immer sehr, sehr gerne. Deswegen haben wir uns natürlich gedacht, wir können nicht ohne eine Weihnachtsfolge bleiben. Und ja, wir haben uns da was sehr, sehr Spezielles überlegt, würde ich mal vermuten.
Ja, das ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Ja, zur besonderen Zeit haben wir besondere Filme identifiziert und ich für meinen Teil erstmalig geguckt, was bei Weihnachtsfilmen echt, ja, nicht so typisch ist bei mir.
Ja, aber bei denen, die ausgewählt wurden, vielleicht dann doch, oder?
Ja, genau. War bei dir eine Zweitsichtung dabei?
Ja. Mein erstes Projekt, was ich gleich bringe, ist eine Zweitsichtung, weil das ist ein Film meiner Kindheit, auf den ich jetzt nochmal mit erwachsenen Augen drauf geschaut habe und oha. Da bin ich ja froh, dass ich trotz dieses Filmes ein halbwegs normaler Mensch geworden bin.
Na, da bin ich mal gespannt.
Ja,
wie also deine rückliegende Anekdote sich anhört.
Aber ich habe ansonsten auch immer so eine Weihnachts-Watchlist.
Ja.
Die habe ich auch mir bei Letterboxd reingepackt. Früher waren das immer so 25 Filme, die habe ich, oder so um den Dreh. Die habe ich dann immer Mitte November begonnen und habe ich einfach jedes Jahr geguckt. Mhm. Ich meine, das ist klassisch Kevin, Schöne Bescherung und sowas dabei. Stirb langsam, klar, brauchen wir nicht drüber reden. 1 und 2 muss auch mit rein. Und aber auch ein paar, die ein bisschen kleiner sind, wie Anna and the Apocalypse oder ich weiß gar nicht, was da noch alle drin war. Better Watch Now oder Watch Out. Irgendein Weihnachtsfilm mit so einem Jungen. Ich glaube, Better Watch Out heißt der. Also ein paar kleinere Horrorsachen auch, Black Christmas, so ein Kram halt.
Better Watch Out wurde ja zum Text von, wie heißt das Lied? Weiß nicht, ist doch ihr bekanntes Lied. Bekanntes Weihnachtslied aus dem
Ach so, Better Watch Out. Ich weiß, welches du meinst, ja. Better Watch Out, better, ja. Ich weiß auf jeden Fall, welches du meinst. Und
Christmas is Coming to Town oder so wahrscheinlich. Ich glaube, das ist der Refrain,
ja.
Ich weiß nicht. Heißt ja, wahrscheinlich glaub, so auch das Lied, schon. Ne?
Ja. Santa is coming to town.
Ja, danke.
Santa is coming to town,
so heißt es. Genau so.
Wow.
Zum Glück arbeiten wir zusammen, denn wir ergänzen uns oft hervorragend.
Genau. Vielleicht sollten wir ein Gesangsduo eröffnen.
Ja.
Wo man dann immer so mit den Adlibs unterwegs ist. Ja, und ich habe dieses Jahr bisher, ich habe mit Hoffi im Kino, hatte ich ja angekündigt, wir hatten ein Doppeldate quasi, haben wir uns Gremlins reingezogen. Oh, war wie immer ein absoluter Knaller. Hat richtig Bock gemacht. Für meine Freundin war es eine Erstsichtung, die hat den Hype jetzt nicht ganz so verstanden, den wir da empfunden haben. Aber gut. Ist wahrscheinlich auch, wenn man den aus seiner Jugend kennt, eine ganz andere Geschichte. Ansonsten ist es einfach irgendwie ein Film mit komischen Puppen, die komplett hohl drehen. Da hat man den zweiten ja noch nicht mal gesehen, der ist ja noch bescheuerter. Und dann haben wir uns danach am selben Wochenende noch einen Film angeguckt, von Robert Zemeckis, der hat A Christmas Carol gemacht, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und alter Schwede, sieht dieser Film beschissen aus und ist dieser Film beschissen. Meine Fresse. Ich weiß nicht, was den Mann da geritten hat und ich weiß auch nicht, was Leute reitet, die dem 3 bis 5 Sterne bei Letterboxd verpassen.
Ja.
Das
war aber nicht das Ding mit Jim Carrey, der ihn da gesprochen hat.
Doch, das ist das Ding.
Okay, ja. Okay.
Also das ist Uncanny Valley the Movie, weil dagegen sieht Polar Express ja noch geil aus. Weil Christmas Carol war nämlich ein 3D-Ding.
Ja, genau. Ich habe ihn sogar damals im Kino gesehen, ja.
Und du siehst bei 2D schon, wie gewollt doll das auf 3D gemacht werden sollte. Ach, und ich weiß, ich finde das alles so konfus, was da passiert. Und es gibt ja echt eine Menge Weihnachtsgeschichtenverfilmungen, von den Muppets bis weiß der Geier wer. Und das ist mal mit Abstand die beschissenste für mich gewesen jetzt. Ganz komisch. Naja. Aber es folgt auf jeden Fall jetzt noch Santa Claus mit Tim Allen und Schöne Bescherung wahrscheinlich und vielleicht noch Kevin.
Ja. Ich wollte mir endlich mal den animierten Grinch, der von Benedict Cumberbatch gesprochen wird, geben. Hast du den mal gesehen?
Den habe ich gesehen, ja. Den fand ich ganz gut.
Okay.
Also der ist okay.
Ja, Nathalie ist halt riesengroßer Fan von der Verfilmung mit Jim Carrey und traut sich nicht so wirklich an den Animationsfilm ran, was aber auch daran liegt, dass sie nicht so der riesen Animationsfilm-Fan ist. Mal gucken, ob das noch was wird. Ich glaube, ansonsten ziehe ich mir den dieses Jahr dann auch mal alleine rein.
Ja, also den kann man sich ganz gut angucken, der ist ganz niedlich animiert. Das ist jetzt nichts, wo man Angst vor muss. Das ist natürlich auch kein mega geiler Film. Das ist nicht so, der ist bei weitem nicht so geil wie Klaus, meinetwegen, als Animationsfilm für Weihnachten, bei dem ich ja selbst, oh, ich glaube, ich habe den jetzt 7-mal gesehen in meinem Leben, was echt oft ist, wenn man guckt, wann der rausgekommen ist. Und ich muss trotzdem, an einer Stelle kommen trotzdem jedes Mal 2-3 Tränchen, weil das einfach so verdammt traurig ist. Naja. Aber das zeichnet den Film ja aus.
Ja, bei mir landet oft im Player auch noch He-Man and the Masters of the Universe, Weihnachten auf Eternia. Ja, ich bin mit He-Man groß geworden als Kind. Und das ist schön dämlich. Und ja, das erzeugt bei mir heimelige Gefühle, wenn das läuft.
He-Man ist eigentlich auch der gender-inkorrekteste Name, den man jemandem geben kann.
Ja.
Das ist der Hammer. Ja, also da ist Mann ist quasi sein Name.
Ja.
Und das soll er ja auch ausstrahlen.
Vom Feinsten.
Ja. Auch ein spannender Weihnachtsbeitrag. Das könnte ich mir auch mal reinziehen. Spannender Weihnachtsbeitrag, ja. Das ist eine gute
Haben
Idee.
Haben wir schon mal vielleicht auch Input für nächstes Jahr, wa?
Ja, zum Beispiel. Und ich muss dieses Jahr noch, nee, muss ich gar nicht. Ich habe gestern den 600. Film gesehen.
Oh, alter Schwede, nicht schlecht.
Und damit habe ich es jetzt eigentlich auch quasi für dieses Jahr beendet. Den wollte ich unbedingt noch schauen, weil ich den vielleicht für unsere Top-Liste am Ende dachte, dass ich den gebrauchen kann. Schauen wir mal, ob dem so war.
Mann, da hast du ja wieder ordentlich was vollbracht. Ich meine, ja, bei mir waren es jetzt aktuell 230 oder so. Ein paar sind noch nicht gelockt.
Stimmt. Du machst das ja immer im Nachgang, ich bin ja immer schon, ich bin quasi ein Letterboxd-Spoiler, also wer mir folgt, kann schon ungefähr erahnen, in welche Richtung das geht, aber ich habe Angst, das sonst zu vergessen, deswegen muss ich das vorher machen. Ich glaube, das Schicksal teile ich mit Lee, der macht das ja genauso und Guest lockt ja auch hinterher, der schreibt sich dann ja, glaube ich, eine Liste ins Handy und lockt die dann nach. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen muss das da sofort rein. Aber naja, dann hat man schon mal einen leichten kleinen Teaser, worum es gehen könnte in der Episode. Immerhin vergebe ich ja keine Punkte. Also die Überraschung nehme ich euch nicht weg.
Ja, das ist schon mal Werbung, ist doch gut. Ist doch gut, das als genau. Teasing für unsere Episoden.
Ja, aber wo wir gerade bei den beiden sind, so bevor wir jetzt in das Thema reingehen, können wir doch mal einmal für dieses Jahr Danke sagen an Lee und Guess oder an Guess und Lee, wer sich als erstes angesprochen fühlen möchte.
Ich dachte, wir wollten Guess dissen und danken dann in der Reihenfolge. Danke an Lee und den anderen.
Den anderen. Ja, laut ChatGPT bin ich ja der andere. Bewegtbild-Banausen sind ja gehostet von Lee und Dennis. Das ist wirklich unfassbar.
Ja,
ist
so lustig, ey. Ja, danke. Danke, Dennis.
Ja, also würde ich einmal ein großes Dankeschön an die beiden dafür, dass sie allen Zuhörenden so einen krass guten Content liefern über das ganze Jahr, dass sie uns die Chance gegeben haben, unseren Blödsinn hier zu machen und uns da auch nicht reinquatschen. Das war für mich nochmal besonders geil, weil ich hatte da schon lange Bock drauf, sowas zu machen und konnte das in dem Moment, als das die Idee aufkam, auch so psychisch ganz gut gebrauchen, sowas zu haben. Und eigentlich fing damit so ein bisschen der Aufwind des Jahres an. Für mich, so im Juli war es, glaube ich. Ja. Ab da wurde es eigentlich kontinuierlich besser bis jetzt. Und ja, einmal danke an die beiden. Danke an alle meine Kumpels, die das hören, fürs Aushalten vorher von meiner brillanten Laune. Und natürlich liebe Grüße nach Hamburg an das Beste, was dieses Jahr passiert ist.
Sehr schön. Ja, dann unbekannterweise Grüße auch von mir nach Hamburg und natürlich auch, ja, ich schließe mich deinem Dank an. Ich finde es einfach mega. Mir gefällt es richtig gut, welches Format wir haben, dass wir immer Spezialthemen haben, bei denen wir uns austoben können und daher oft auch schon auf einer Wellenlänge schwimmen. Ja. Wir ergänzen uns inhaltlich, glaube ich, sehr gut, aber von der Mentalität her passt es. Wunderbar. Also vor allem dann auch Dank an dich, Dennis.
Ja, an dich natürlich auch. Das sollten wir nicht vergessen für die geile Zusammenarbeit, die wir hier haben. Das läuft ja auch wirklich gut. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne?
Ich meine, Lee quatscht uns schon ja mal mit rein, aber ey, im positiven Sinne, für die aufmerksamen Zuhörenden, ich bin ja auch im Bereich der Qualität unterwegs und Lee kommt immer wieder mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen an, was uns natürlich auch nur helfen kann.
Ja, heute ist dann auch mal ein neuer Ton bei mir. Mal schauen, wie sich das so anhört und ob die Aufnahme gut gelingt. Also stetige Verbesserung. Mikro jetzt anders befestigt, anderer Ort zum Aufnehmen bei mir. Das ist im Optimierungsprozess.
Ach so, sag mal, ich hab voll vergessen. Ja, ich wollte auch nochmal Weihnachtsstimmung erzeugen. Ich habe mich extra in Weihnachtskluft begeben. Ja, also wenn du jetzt gleich, ich begebe mich mal gleich vor die Kamera, wenn du gleich einfach, muss nicht dazu eine Tonspur, aber wenn du einfach plapperst, weil ich kann dann gleich nicht was sagen, weil ich nicht vom Mikro bin. Wollte ich dir einfach nur kurz zeigen, ja. Jetzt neu gekauft, das T-Shirt.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir denn da? Oh, ja. Oh, ja, das sieht gut aus. Für die, die es nicht sehen können. Was steht hier? Mary Bleep Bloop? Beep-boop? Beep-boop. Also wer das jetzt gehört hat, wie es ausgesprochen wird, der kann sich auch ungefähr denken, Bleep-boop. Was da abgebildet wird.
Bloop.
wollte ich auch noch haben, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich wollte unbedingt noch in so einen Elbenwaldladen rein.
Oh ja.
Möchte ich eigentlich schon gerne einen geilen Pullover haben, aber ich habe auch ein bisschen Angst, die neuen Schwiegereltern abzuschrecken. Da muss man gekonnten Spagat hinlegen.
Ja, ja.
Aber es ist Weihnachten.
Ich war froh, ich hatte von meiner mittlerweile verstorbenen Schwiegeroma mal zu Weihnachten einen Ugly Sweater mit Ghostbusters Logo geschenkt bekommen. Der wird jedes Jahr angezogen, aber da Lee den schon kannte, dachte ich mir, und hier bei ihm ja aufschlage, dachte ich mir, ich zieh mal dieses T-Shirt an. Als großer Star Wars Fan, ja, Star Trek und Star Wars Fan, war halt dieses T-Shirt.
Ja, ich wollte auch einen von Star Wars haben. Es gibt so einen geilen mit dem Hintergrund vom Planeten Hoth dann und einem AT-AT. Da habe ich richtig Bock drauf, aber das ist natürlich schon sehr speziell.
Mhm.
Ja, aber vielleicht wird's der noch vor Weihnachten. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege. Ja, Weihnachtsstimmung ist auf jeden Fall schon vorhanden. Also wenn es jetzt noch aufhört zu regnen, dann bin ich richtig gut zufrieden. Und dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Fest. Ja. Und ein entspanntes vor allen Dingen, das ist auch mal wichtig. Nicht so ein Halligalli.
Klingt gut. Ja, du hast ja schon kurz erwähnt, ja. Du bringst als erstes einen Film, den du schon aus deiner Kindheit kanntest und das Rewatch dann doch anders ausgefallen ist als erwartet. Wie sehr hat dich denn der Film jetzt dann doch in Weihnachtsstimmung gebracht oder naja, dich dann vielleicht zurückgeworfen? Erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe heute einen Film mitgebracht aus dem Jahr 1994. Findige Menschen wissen, dass ich da ungefähr 8 war. Und da es ein Fernsehfilm ist, ist der auch in dem Jahr rausgekommen und ich habe den vermutlich auch mit 8 oder 9 Jahren dann gesehen. Und der Film heißt Weihnachten mit Willi Wuff. Und Willi Wuff ist ein Hund. Ein Hund, der sprechen kann. Ja. Und von dieser Reihe gibt's auch noch 5 Teile.
Ach, 5 sogar, Alter.
Ja, es gibt 5 Teile. Es gibt, glaube ich, Weihnachten mit Willi Wuff. 1 bis 3. Dann gibt es einen Teil, der heißt Muchas Gracias, Willi Wuff. Und wer sich davon die Inhaltsangabe durchliest, der muss vor Lachen eigentlich schon sterben. Und genau das ist nämlich auch passiert. Ich habe irgendwann mal mit meiner Freundin über diesen Film gesprochen und dann haben wir mit ihren Freunden auch darüber gesprochen. Dann fing einer der Anwesenden an, das zu googeln. Und dann meinte er irgendwie so, guck mal, da gibt's auch noch einen 4. Teil, der heißt Muchas Gracias, Willi Wuff. Und dann las er die Inhaltsangabe vor und wir sind alle zusammengebrochen, weil da geht's irgendwie darum, dass Willi Wuff nach Fuerteventura gerufen wird, um da irgendwem zu helfen. Also wer sollte einen Hund nach Fuerteventura, ist auch egal, aber also die Inhaltsangabe ist wirklich ein absoluter Traum. Die kann man sich gerne mal durchlesen. Und da gibt's, wie gesagt, 5 Filme von. Alle lieben Willi Wuff war, glaube ich, der letzte. Und ja, das ist ein spannendes Ding. Obwohl der Film Weihnachten mit Willi Wuff heißt, hat er mich aber null in Weihnachtsstimmung versetzt. Ich hatte eher Bock danach nach Bayern ein bisschen in die Berge zum Wandern zu fahren, als Weihnachten zu feiern. Weil da ist schon mit Schnee und so ist da nicht so viel los, ne? Ja, du kanntest den ja dementsprechend noch nicht.
Ich kannte noch nicht mal den Titel, bevor Krass. Du nicht mit der Idee ums Eck kamst.
Ja, man könnte auch sagen, dass den vermutlich fast niemand kennen wird, weil bei IMDb haben den 56 Leute als gesehen angeklickt und bei Letterboxd 63. Man kann sich also vorstellen, wie bekannt das Werk ist. Obwohl ich vermuten würde, Menschen, die so im Alter von 35 bis 45 sind, haben vielleicht davon mal zufällig was im Fernsehen gesehen in ihrer Kindheit. Und der schwamm natürlich auch voll mit auf dieser Welle, ein Hund namens Beethoven und sowas. Also das ging ja so halbwegs in eine ähnliche Richtung. Ja, und hier haben wir halt den Hund Willy Wuff. Und der kann sprechen, aber auch nicht mit jedem. Dann kann nämlich nur der Michael hören, der hier einen Jungen spielt. Und mit dem quatscht er dann immer. Und das Beste eigentlich an Willy Wuff ist und auch gleichzeitig das Irritierendste, dass er von Tommy Pieper gesprochen wird. Wer jetzt nicht weiß, wer Tommy Pieper ist, es ist Alf. Und die Stimme kennt, glaube ich, jeder. Und das macht es auch irgendwie verwirrend, weil Alf ist ja auch irgendwie ein Hund oder irgendwie sowas in der Richtung zumindest. Eigentlich Hund ein Außerirdischer, aber irgendwie ist er auch ein bisschen wie ein Hund. Ich habe die ganze Zeit Alf gesehen.
Ja.
Und ja, ist ein RTL und Bavaria-Film, Fernsehfilm gewesen. Habe ich auch auf RTL gesehen. Ich hab es quasi noch vor Augen, wie es damals war.
Mit das den damalige alten. RTL-Logo, sehr schön.
Genau das habe ich noch vor Augen. Ich habe auch zwischendurch, kennst du das noch von Sat.1, diese Bälle, die durchs Bild hüpften, diese bunten? Oh, richtig geil. Mhm. Da kriege ich sofort so Flashbacks an meine Kindheit.
Boah, da gab es, glaube ich, auch mal eine Zeit, wo sich der Sat.1-Ball gedreht hat. Das hat mich total genervt, weil man immer dadurch abgelenkt wurde.
Ja, das stimmt. Da gab's mit diesen Bällen nicht auch irgendwie so Telefonspiele, dass man da irgendwas mitmachen konnte?
Ja, ich glaube ja. Ich meine, es war doch Sat.1, ja, dieses, ne, mit dem Hochscrollen, das war doch in Form des Sat.1-Balls, wo man dann...
Meine auch.
Oh, wie heißen denn die ganzen Sidescroller? Ausweichen musste gegenüber Sachen, die da entgegenkamen. Aber gefühlt sind da die meisten Leute echt innerhalb der ersten 3 Sekunden gestorben in dem Spiel, weil die einfach zu rentnermäßig links oder rechts gesagt haben. Wahrscheinlich hat das war eigentlich eine richtig gute Geschäftsidee, fällt mir ein. Die kannten die Latenz, ja, der ganzen Übertragung, ja, das Fernsehsignal kommt verspätet bei denen auf dem Fernsehen an. Und dann noch das Telefonsignal, ja, kommt auch viel verspätet hin und zurück.
Stimmt, das ist richtig clever eigentlich.
Konnte man nie irgendwie den Jackpot abgreifen bei der Scheiße. Bei Hugo glaube ich auch, was es dann später gab. Stimmt,
es gab es auch noch. Hugo war auch richtig geil.
Eigentlich können wir mal ein Hugo-Special machen.
Ja, und Bim Bambino. Alle komischen Dinge von früher. Ja, aber hier haben wir jetzt halt einen Köter. Einen Köter, der sprechen kann und einen Köter, bei dem ich sagen würde, naja, vielleicht hätte er lieber nicht sprechen sollen. Das hätte den Film vielleicht für mich ein bisschen erträglicher gemacht. Naja. Ist aber nicht so. So, und der Film fängt an oder steigt ein mit einem Auto, was an der Straße anhält. Das setzt so eine Tasche raus und diese Tasche jault. Und dann sehen wir erstmal, wie im Hintergrund Willy Wuff ins Bild kommt und Essen aus einer Mülltonne versucht zu klauen und am Ende halt bei dieser Tasche landet, denn in der Tasche sind 2 kleine Welpen. Und eigentlich möchte er denen nicht helfen, macht er dann aber trotzdem, nimmt die mit und verschanzt sich in so einer Berghütte, in so zwischen Wänden irgendwie, in so einem Raum, wo man nur durch so ein Loch reinkommt, wie auch immer das in einem Haus möglich ist, aber gut, es ist halt da. Und in diese Berghütte kommt kurze Zeit später eine Familie an und das ist eigentlich eine ganz, ganz skurrile Geschichte, weil da hast du einmal den Familienvater, das ist der Thomas, dann hast du seine neue Freundin, das ist die Geli, und seine Ex-Frau, das Hildchen, und der Sohn Michael. Also jetzt mal ernsthaft, wer fährt denn mit seiner neuen Geliebten und seiner Ex-Frau in Winterurlaub?
Dieses Konstrukt ist so dämlich.
Ja.
Und die beiden Frauen sitzen natürlich, glaube ich, hinten, ne? Nee, seine Ex sitzt hinten.
Genau.
Und ja, macht dann ständig auch immer, hinterfragt die Entscheidung von ihrem Mann und so weiter. Naja, wahrscheinlich halt wegen des Kindes, ne? Kommt sie da mit. Aber trotzdem, die Kombo ist so dämlich.
Ja, und sie kommt ja auch mit, weil sie mit ihrem Mann irgendwie besprechen will, wie sie mit der Scheidung umgehen und wer was bekommt und wie viel sie bekommt. Und ja, sie ist natürlich die geldgeile Ex-Frau, die möglichst viel rausschlagen will. Denn erfahren wir auch ziemlich schnell, sie hat auch schon was anderes am Kochen. Den feurigen Tango- oder Salsa-Lehrer, der auch zufällig irgendwo da in einem Nachbardorf ist. Mhm. Also so richtig, die örtliche Konstruktion ist mir da nicht so ganz klar, weil für mich sah es eigentlich so aus, als wenn die da zum Urlaub hinfahren. Mhm. Aber warum ihr neuer Lover dann nebenan ein Tanzlokal hat, also irgendwie alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig.
Ja, vor allem die, auch die Konstellation da in dem Tanzlokal, wer da am Start ist und dann mitbekommt, was er da eigentlich durchzieht und ihn feiert und Alter, das
ja, da passiert
der Film
schon ziemlich viel Gutes.
Fängt schon absurd an und war an Absurditäten kaum zu überbieten für mich.
Ja, definitiv. Ja, und der Michael, der Sohn, findet dann halt irgendwann raus, dass es da Willy Wuff gibt. Und die neue Freundin merkt auch, dass da ein Hund ist, weil sie eine Hundehaarallergie hat, aber jedes Mal, wenn sie den Hund sieht und aufschreit und der Papa kommt, ist der Hund danach weg. Mhm. Das ist so ein bisschen der Running Gag des Films. Ziemlich bescheuerter Running Gag, ehrlich gesagt. Ja, und der Junge unterstützt dann immer Willy Wuff, indem er ihm gekochtes Essen rüberbringt und irgendwelche leckeren Sachen besorgt, damit die Welpen auch durchkommen. Und nebenan wohnt noch eine Frau in einem Haus und die hat natürlich eine Hündin, auf die Willy Wuff dann natürlich ganz scharf ist. Und auch der Vater von Michael versteht sich nach anfänglichen Zickereien dann auch ganz gut mit ihr und hat da ein halbes Auge drauf geworfen. Also da verstricken sich so viele unnötig dumme Sachen, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja. Und den Film gemacht hat Maria Theresia Wagner.
Ach, das war eine Frau auch noch, die Regie geführt hat. Alter.
Ja, das macht's noch besser. Und die hat auch alle 5 Willy Wuff Filme gemacht. Also die hat offensichtlich ihre Lebensaufgabe in diesem Werk gefunden.
Also ich bin halt deshalb so verwundert, weil in dem Film halt auch Sprüche vorkommen, die irgendwie ein für mich ziemlich schräges Frauen- und Familienbild rüberbringen. Ja, deswegen wundert mich das gerade sehr, dass dann auch noch eine Frau Regie geführt hat, die den Mist da verzapft. Also unglaublich.
Ja, also da sind Willy Wuff sagt Sachen wie, die Frauen kommen und gehen, doch ein Mann bleibt stets bestehen. Also
sagt
solche Sachen
immer
sind da halt.
Sind Weiber? Ich glaube, Weiber kommt auch ständig vor als Begriff.
Ja, das kommt auch sehr häufig vor und auch in jedem Kontext ist das ganz, ganz, ganz merkwürdig. Auch vor allen Dingen immer wieder, oder was heißt widersprüchlich, wahrscheinlich bewusst so gewählt, aber er sagt dann halt so, ja, scheiß mal auf die Weiber und du musst Mann bleiben und eine Sekunde später rennt er dann hinter der Hündin her. Ja, ich weiß nicht, ob das lustig sein soll, funktioniert auf jeden Fall nicht mehr wirklich gut.
Ja, ich war da ja jugendlich, 15 Jahre, als der Film rauskam. Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit und den Humor erinnern. Ja, also es passt zur damaligen Zeit irgendwie halbwegs, so als deutscher Film. Ja, also ich kann es nachvollziehen, wie der entstanden ist. Ich war damals auch schon in ganz anderen Umgebungen, ja, familiär und freundschaftlich unterwegs, weshalb ich wahrscheinlich auch deshalb nichts von dem Film mitbekommen habe. Naja.
Ja, irgendwie war das so ein Ding in der Kindheit, ich weiß auch nicht. Aber es ist halt auch spannend, wer den geschrieben hat, weil auch da haben wir P.A. Fröhlich und Peter Mertesheimer. Und die beiden haben schon für Fassbinder die Ehe der Maria Braun geschrieben.
Hast du gerade gesagt?
Per Mertesacker auch, ja. Und die haben halt für Fassbinder schon geschrieben.
Ach, verrückt.
Also da das.
Und dann kommt so eine Grütze bei raus, ich glaub's ja nicht.
Ja, und dann ist das halt passiert. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie das dann geschehen konnte.
Vielleicht haben sie auch einfach nur das Ursprungsskript geschrieben und dann sind die RTL- und Bavaria-Redakteure rübergehuscht.
Ja, oder die Bildzeitung, ich weiß nicht. Also ganz merkwürdig. Aber ich habe hier die ganze Zeit vor dem Film gesessen, weil ich zwischendurch nicht nachgeguckt habe und habe die Geli, die neue Freundin spielt, und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, die kenne ich doch, wer ist die denn? Und irgendwann kam es, das ist die Gabi aus Voll Normal.
Ah, okay. Auch nicht geguckt.
Oh Gott, okay, hier bahnt sich ein Special an.
Ja, ich habe dann irgendwann diese ganzen typischen deutschen Komödien irgendwie vermieden. Ein paar habe ich mitbekommen. Ich glaube, Manta Manta und Manta der Film, ja, irgendwann mal aufgeschnappt. Aber das war's dann auch schon fast.
Also muss ein Tom Gerhardt Special her mit Vollnormal und Ballermann 6 und so.
Mhm.
Bombe.
Ich bin jetzt fast skeptisch.
Ja. Ja, wobei Vollnormal ist echt, das glaube ich, den würde ich, glaube ich, heute noch witzig finden, auch wenn er natürlich sehr viele schwierige Dinge da drin hat. Aber du hast immer einen Dolly Buster.
Okay, dann gucke ich mir an.
Siehst du.
Krass, ein Dolly Buster-Film, den ich mal nicht kenne.
Ja. Dann kommt noch ein Dolly Buster-Special hinterher.
Machen wir zusammen mit Lolo Ferrari.
Oh, das klingt gut.
Machen wir ein Ferrari-Special noch.
Oh ja, schön. Die Ferrari-Busters. Nicht sehr gut. Ja, viel mehr kann man hier eigentlich auch nicht sagen. Also, ja, die meisten der Darstellenden kennt man aus dem Fernsehen irgendwie. Die haben Serien gemacht. Jeder von denen ist mal durch irgendeinen Tatort oder durch irgendein SOS gelaufen. Also da gibt es wenig Überraschung, was den Cast angeht. Und der den Sohn spielt, der hat sowieso nur 5 Credits. Also, ja. Tommy Pieper hat genauso oft Willy Wuff gesprochen, wie er vor der Kamera stand. Das ist auch schon bezeichnend. Ja, also mich hat der Film am Ende jetzt nicht so mega abgefuckt, wie ich dachte. Ich gebe dem immer noch ein paar Credits dafür, dass ich den in der Kindheit ganz geil fand, weil ich habe den da schon echt gerne geguckt. Ich habe den auch häufiger gesehen. Ich bin erstaunt, dass ich kein misogynes Arschloch geworden bin dadurch. Hätte gut passieren können, wenn mich Willy Wuff indoktriniert hätte. Ich komme da so als Familienblödsinn ganz, ganz okay durch. Ich habe mich jetzt auch nicht mega gelangweilt bei dem Film. Da kommen wir gleich noch zu anderen Kalibern. Aber der ist natürlich nicht gut. Der ist nicht mal okay. Der ist unter Durchschnitt. Aber er ist keine Vollkatastrophe für mich, wenigstens das schon mal.
Okay, also ein paar Nostalgiegefühle hast du dann doch für den Film übrig.
Ja, also ich habe so ein bisschen, auch wenn der Film keine Weihnachtsstimmung bringt, habe ich trotzdem so das Gefühl von Weihnachtszeit gehabt, weil der damals halt in der Weihnachtszeit dann im Fernsehen lief. Und ich habe mich wieder als kleiner Junge vorm Fernseher sitzen sehen und dachte, ja doch, das war eine unbeschwerte Zeit.
Mhm. Weißt du, ob der auch immer noch ab und zu mal läuft?
Ich glaube nicht. Ich habe es nicht recherchiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas noch im Fernsehen gezeigt wird. Weil das ist ja so von allem, was da passiert und auch von der Art, wie der gefilmt und gemacht ist, ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Ja, hätte halt in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum.
Ja, vielleicht kommt noch mal eine Wiederverfilmung davon, hier ein Reboot, Willy Wuff Reboot, Expanded Universe. Mal gucken. Warum es nicht hoffen? So ein Highlight ist es nicht.
Der Hund heißt Willy.
Mhm. Willy Wuff. Ja, trotzdem spannend, dass das so wenig Leute irgendwie kennen und auch so wenig Leute gesehen haben. Also ich war wirklich erstaunt, als ich die Wertungen rausgesucht habe. Da hast du hier nämlich eine 4,2 auf IMDb, aber halt 56 Leute nur eine Wertung abgegeben. Und bei Letterboxd hat er nicht mal eine Durchschnittswertung, weil es nur 63 gesehen haben.
Oh, vielleicht ändert sich, weißt du, wie viel den gelockt haben müssen, damit eine Durchschnittswertung zu sehen ist?
Nee, aber ich habe einen Film für eine andere Folge vorbereitet, den haben deutlich mehr Leute gelockt und da kam immer noch keine zustande.
Ach shit, okay, ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn wir bei denen dann locken mit Bewertungen, dass dann was kommt.
Naja, habe ich noch nicht rausgefunden, ab wann das passiert.
Ich werde mal ganz viele Aliase anlegen bei Letterboxd und dann immer jedes Mal hochzählen.
Ja, oder wir geben dem Film jetzt einfach 10 Punkte, damit alle Hörer den gucken. Hörerin möchte ich den bewusst nicht empfehlen.
Aber ey, das ist jetzt eine böse Unterstellung. Vielleicht gucken die Leute lieber die Filme, denen wir nur ganz wenige Punkte vergeben, weil sie sich denken, entweder mache ich mir ein eigenes Bild oder geil, ich stehe auf richtig schlechte Filme, den muss ich gesehen haben.
Ja, und das ist ja aber das Tragische an dem, der ist ja gar nicht so richtig schlecht, der ist aber auch nicht so richtig, der ist nicht okay, aber der ist auch nicht katastrophal scheiße, also der ist irgendwo so in diesem Egal-Ding, also der ist so in dieser Egal-Welt, den kannst du ja nicht mal aus Unterhaltungszwecken gucken, weil der so scheiße ist. Also es geht einfach nicht.
Ja,
Den kannst du einmal gucken und dann nie wieder.
Ich konnte mit dem nicht viel anfangen.
Es überrascht mich nicht. Als Erstsichtung 2024 ist das, glaube ich, ein richtig hartes Ding.
Voll.
Da ist ja die ganze Nostalgie quasi weg.
Ja, ich habe den natürlich versucht zu gucken im Kontext der Zeit, aus der er stammt. Aber ich glaube, auch damals war das eigentlich schon ein bisschen oldschool, was da an Dialogen im Film präsentiert wird. Und ja, so eine Spannungskurve gab es dann auch nicht wirklich. Das plätschert da für mich da einfach nur so hin und war einfach nur absurd mit der Konstellation der Charaktere und dann noch die Hundegeschichte. Da hat für mich so viel nicht zusammengepasst. Ja. Einzige, womit ich halbwegs noch was anfangen konnte, war eben diese TV-Anfang, Mitte der 90er Jahre Ästhetik. Ja. Das hat dann bei mir leichte Nostalgiegefühle aufkommen lassen, aber als Weihnachtsding hat das für mich überhaupt nicht funktioniert.
Das ist doch schön. Dann haben wir ja den Zweck erfüllt.
Ja. Da konnte ich mit dem zweiten Ding schon ein bisschen mehr anfangen.
Okay, da bin ich gespannt. Ja, also von mir gibt's für den Film hier aber auch nur eine 4,5 und in dieser 4,5 sind wahrscheinlich 2,5 Nostalgiepunkte mit drin.
Okay. Ja, nicht schlecht. Dann liegst du aber immer noch ein bisschen besser als ich bei dem Film, weil ich bin gerade mal mit einem Punkt dabei.
Hoha. Ja, so ist das schön. Ist doch ein gelungener Einstand. Das ist doch super. Ja, hast du denn was Besseres dabei oder was Weihnachtlicheres?
Ich habe auf jeden Fall natürlich was Weihnachtliches im Gepäck. Inwiefern der weihnachtliche Stimmung auch erzeugen kann bei der Mehrheit der Menschen, bezweifle ich mal. Das ist mal ein Ding der ganz anderen Art. Ein Kumpel von mir ist auf dem Gebiet des Plätters unterwegs und welches Thema hatten wir denn nochmal, wo ich ja erwähnt hatte, ich bin jetzt nicht so der Wahnsinns-Splatter-Fan.
Das ist eine gute Frage.
Da hatten wir doch auch dann über Videospiele gesprochen, auch Freitag der 13. und so, wo du ja auch meintest, du bist großer Splatter, du kannst damit den Film was anfangen und guckst es ganz gerne. Ist ja auch wurscht, darum soll es ja heute nicht unbedingt gehen.
Ich glaube, wir haben mit Guess und Lee über Spiele gequatscht und dann waren wir bei Freitag der 13. und du meintest, Slasher ist so generell nicht dein Ding.
Ja, nee, da haben wir nicht mit ihm zusammen aufgenommen. Das war eine Folge von uns beiden. Da bin ich mir sicher. Weil sich danach nämlich Guess gemeldet hat, er meinte, das Videospiel will er auch ausgeliehen haben von mir.
Dann war es wahrscheinlich die Halloween-Folge.
Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, macht absolut Sinn. Da hat man doch bei den Top 3, was hatten wir nochmal? An Kills, ja.
Genau,
so ja, dann Grund. Genau, danke. Danke. Ich habe mir jetzt doch trotzdem einen Slasher angeguckt. Und zwar kam nämlich ein anderer Kumpel namens Dennis ums Eck und wollte ganz gerne, ich hatte noch Kinogutscheine zu verbraten bis Ende des Jahres, ja, und hatte ihm gesagt, ey, komm, lass ins Kino gehen. Und aktuell lief da halt dieser Film und ich dachte mir auch, komm, ja, warum nicht? Weil zum Zeitpunkt der Überlegung, ins Kino zu gehen, hatte ich dann natürlich mitbekommen, dass der krass kommerziell erfolgreich ist. Und zum Zeitpunkt unseres Kinogangs lag nämlich dieser auf 2,5 Millionen Dollar teure, geschätzte Film bei 55 Millionen Dollar Einspiel. Ist jetzt sogar schon bei 88 Millionen. Also der hat ja ein bisschen was gebracht an Kohle für die Person, die ihn produziert oder gemacht hat. Und die Rede ist hier von Terrifier 3. Ja, den hatte ich mir im November angeguckt und dann noch den Tag davor, den Sonntagnachmittag davor verbracht, um mir doch noch vorsichtshalber die ersten beiden Teile anzugucken, um zumindest ansatzweise zu wissen, worum es geht. Und habe mich mal in einen Slasher ins Kino, für einen Slasher ins Kino bewegt. Dennis, du hast den doch auch gesehen, oder?
Ja, ich habe mir den jetzt auch angeguckt. Ich hätte mir den so oder so angeschaut, weil ich die ersten beiden ja auch schon gesehen habe. Habe den zweiten auch im zweiten habe ich im Kino gesehen. Aufgrund der Tatsache, dass ich vorher bei Twitter aus dem zweiten Teil ein Video von der berühmten Schlafzimmerszene gesehen habe und dachte mir, okay, wenn das Uncut ins Kino kommt, dann musst du dabei sein. Den dritten habe ich jetzt leider nicht mehr im Kino erwischt, der war hier in unserer kleinen beschaulichen Miststadt Osnabrück schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino hier lief, ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Ja, aber die anderen beiden habe ich gesehen und ja, sind ja schon für ihre heftigen Ausbrüche berühmt und da würde ich mal sagen, da steht der dritte auch nicht groß hinten an, denn der hat auch eine Sequenz, die hat's in sich.
Du meinst die wahrscheinlich da in diesem Duschraum?
Genau.
Ja, zu der komme ich dann gar nicht so explizit, aber insgesamt der Film, ja, ist glaube ich schon ein krasser Slasher-Vertreter. War interessant. Ich versuche ja dann so einen Film zumindest aus mit einem technischen Blick auch zu gucken, obwohl ich vielleicht nicht von den Tonnen, Litern an Blut so unbedingt riesig beeindruckt bin. Aber ey, das ist schon ein Ding und deswegen auch mitgebracht, weil man dann vielleicht doch drüber reden sollte. Ja, für alle die Terrifier 2, ja, eins vorausgesetzt, 2 noch nicht gesehen haben, ist es so ein bisschen ein Spoiler, weil ich erläutern muss, wie der Film halt anfängt oder will das erläutern. Von daher, ja, überspringt vielleicht gerne dann diesen Film als Rezension und guckt euch den dann lieber in Ruhe an und hört danach vielleicht rein. Ich wüsste es nicht, sonst nicht, wie es umgehen sollte, weil der setzt nämlich nahtlos an den zweiten Teil an. Und ja, da bekommt man halt mit am Anfang oder kann einen Schluss daraus ziehen, was am Ende des zweiten Teils nämlich passiert ist. Ja, ihr seid damit vorgewarnt. Fängt nämlich an mit der Sequenz, wo Art der Clown, und das ist eigentlich die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren im Film, ja, dieser slashenden, killenden, mordenden Horrorclown, wie er mit, jetzt komme ich nicht auf den Namen, mit seiner besseren Hälfte Vicky, genau, in der Psychiatrie ist. Und er ist dann nämlich, ja, enthauptet worden und sie gebiert sozusagen ihm einen neuen Kopf für seinen Körper. Und ja, die beiden, ja, sind dann wieder zusammen in normaler Größe und metzeln dann auch erstmal einen der Psychiatriewärter zusammen, der dann natürlich sich wundert, was da in dem Raum zugange ist und die beiden dann in so ein verlassenes Haus irgendwie gehen und dort einen Dornröschenschlaf verbringen, so würde ich es mal bezeichnen, ja, verlassenes Haus, großes Ding, das überwuchert 5 Jahre lang und irgendeine Handwerksfirma, 2 Typen haben einen Auftrag, da halt was in Stand zu setzen und da geht's dann halt auch gleich wieder zur Sache. Die beiden erwachen nämlich so langsam und ja, krallen sich die beiden. Und das Blut dient natürlich dann dazu, dass die beiden auch wieder zu alter Stärke zurückkehren, um ihr Unwesen in diesem Film zu treiben. Weil nämlich 5 Jahre später, nach dem schlimmen Massaker, was über Halloween stattgefunden hat, ist der dann nämlich in der Weihnachtszeit angesiedelt. Und im Mittelpunkt stehen nämlich eigentlich Sienna und teilweise ihr Bruder Jonathan, die ja bei Teil 2 oder in der vorherigen Geschichte ja nämlich auch fast zu den Opfern gezählt hatten, aber sich noch retten konnten. Dank eines, ich nenne es mal sagenumwobenen Schwertes, ja, womit nämlich Art enthauptet wurde. Und da nämlich angesetzt wird. Sienna kommt nämlich aus der langjährigen psychiatrischen Behandlung raus, weil die das Ganze Erlebte dann doch massiv natürlich mitgenommen hat, weil auch viele aus ihrem familiären Umfeld und freundschaftlichen Umfeld umgebracht wurden von Art. Ja, sie von ihrer Tante erstmal in Empfang genommen wird. Und die Tante will eigentlich, dass sie eine schöne dass sie auch sich nicht mehr mit den vergangenen Geschehnissen beschäftigen muss und will, dass sie bei ihr zu Hause mit Mann, also mit dem Mann der Tante, eine gute Weihnachtszeit einfach verbringen kann, ja. Sienna trifft sich dann auch zwischendurch mit Jonathan, um mit ihm halt darüber zu sprechen, über das Vergangene, und der blockt aber sofort ab, ja. Der ist nämlich mittlerweile studiert an der Uni, versucht sein Ding so durchzuziehen und sich halt überhaupt gar nicht mit dem Vergangenen zu beschäftigen. Ja, das ist so die Grundprämisse. Sie trifft sich dann auch mit einer Freundin oder zwischendurch, ich spring nochmal kurz, zwischendurch ja, lernt sie dann auch Gabby mal wieder, nicht mal wieder, die sieht ihre Cousine Gabby, und Gabby führt aber nämlich so ein, was ist das, Witcast auf YouTube, glaube ich, wo sie halt über krasse Serienmörder immer wieder berichtet, ja. Und da sie natürlich auch über Art the Clown eine Menge mitbekommen hat und in nächster Nähe in ihrem Umfeld Bekanntschaft, Verwandtschaft hat, die mit Art in Berührung gekommen sind, hofft sie natürlich da auf ein Exklusivinterview in ihrem Witcast und ja, wärmt das Ganze eigentlich mal wieder auf. Jonathan ist nämlich da auch dabei und ja, hat dann Schuldgefühle, dass er da die beiden irgendwie zusammengebracht hatte, Cousine und Cousine. Und ja, Sienna zieht sich dem dann natürlich, um eigentlich sich auch dann im nächsten Moment abzulenken mit ihrer besten Freundin in einer Shopping Mall. Und weil sie auch zwischendurch immer wieder irgendwelche Halluzinationen hat, vermutet sie, ist es auch einer als Art, der da im Weihnachtsmannkostüm in derselben Shopping Mall anscheinend unterwegs ist, der sich nämlich im Moment davor in eine Kneipe begeben hat, und dort zu später Stunde eigentlich einen Weihnachtsmann, einen örtlichen, antrifft, der sich eigentlich nur die Hucke voll laufen lassen will mit dem Betreiber der Kneipe und einem anderen Gast. Und ja, irgendwie dann die Situation eskaliert und Art dann eben auch rumslasht, um im nächsten Moment dieses Kostüm des Weihnachtsmanns zu ergattern und da reinzuschlüpfen, um nämlich in dieser Shopping Mall dann die Kinder zu beglücken. Ja. Und wie das dann abläuft, ich weiß gar nicht, würde gar nicht so viel mehr inhaltlich erzählen wollen. Ja. Auf jeden Fall geht es um diese Konstellation der Geschwister und Art, der ja Rache nehmen möchte an Sienna und Familie, weil sie ihn ja ursprünglich enthauptet hatte. Das Ganze ja, sehr drastisch natürlich gezeigt. Dennis, willst du noch was erwähnen inhaltlich?
Nee, eigentlich ist das ja auch prinzipiell nur eine unnötig komplizierte Handlung, um den Kampf zwischen Art und Sienna wieder aufzunehmen. Mhm. Und dann hat man noch aus dem ersten Teil die entstellte Vic da mit Vicky mit reingebracht als seinen Sidekick, die ersetzt dann ja quasi dieses taubstumme Mädchen aus dem zweiten Teil, die da pantomimisch unterwegs ist. Warum Vic jetzt auch so eine magische Fähigkeitspalette abrufen kann wie Art, ist mir aktuell noch ein Rätsel, wird auch nicht so wirklich erklärt, aber gut, ist halt so. Hm. Damit kann ich auch echt noch handlungstechnisch ganz gut leben. Was ich wirklich schade fand, ist, dass Sienna im zweiten Teil halt auch durch ihr Kostüm so eine richtig coole Kampf-Amazone war und im dritten Teil jetzt hier so eine gebrochene Persönlichkeit ist. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich dazu entschieden haben, weil sie kein Amazonen-BH im Bikini mehr tragen wollte oder was sie da auch immer an sich gebastelt hatte, sondern hier im Weihnachtspulli rumrennen muss. Aber also irgendwie haben sie der Figur zumindest am Anfang der Handlung mal eine ganz komischen Anstrich noch verpasst.
Ja, stimmt.
Den ich echt lieber anders gesehen hätte.
Ja. Aber ich vermute ja, dass Damien Leone wahrscheinlich ausgesprochen, oder? Ja. Dass der halt Blut geleckt hat. Ich habe mir nochmal auch angeguckt, nämlich wie erfolgreich, kommerziell erfolgreich die ersten beiden Teile waren. Ja, also Damien Leone sagte mir vorher gar nichts. Hab dann recherchiert, ja, 84er Baujahr, und seit 2005, also dann noch relativ jung, aktiv und hatte dann mit All Hallows Eve so, glaube ich, schon Bekanntheitsgrad erreicht. Das war das Ding, wo dann das erste Mal auch Art the Clown als Horror, als lächelnden Horrorclown in Erscheinung getreten ist. Und ja, Terrifier 1 kam dann, ich glaube, nur wenige Jahre später raus, und der hatte gerade mal $35,000 geschätzt gekostet, hatte $422,000 eingespielt, was für so einen kleinen Film, glaube ich, echt in Ordnung ist. Damit kann man dann schon halt einen nächsten Schritt machen. Bei Teil 2, ja, der hat nämlich $250,000 gekostet und hat $15.7 Millionen eingespielt. Weshalb da echt auch angeblich eine Menge Produktionsstudios auf Damien Leone zugegangen sind, um das Ding zu finanzieren, weil die haben natürlich auch den Dollar gewittert. Und Damien Leone aber Schiss hatte, dass er sich da zu stark einschränken muss, wie es ja manchmal vielleicht der Fall sein kann. Wollte also möglichst unabhängig bleiben und hat dann mit Bloody Disgusting eine Produktionsfirma gefunden, die das Ding halt mitmachen wollte. Die hatten halt als einzige Maßgabe wohl mitgeteilt, bring bitte diesen dritten Teil unter 2 Stunden. Und das hatte Damien Leone wohl ziemlich beschäftigt, weil ja er am Ende halt immerhin noch auf 125 Minuten kam, aber halt wirklich dafür plädiert hat, das Ding so rauszubringen, weil er wüsste nicht, wo er jetzt noch ansetzen soll zum Schneiden. Ja, Punkt. Das waren so die produktionstechnischen Rahmenbedingungen. Und ja, bei Teil 2 hatte ich das auch irgendwie mehr gemerkt. Der hatte für mich ein paar mehr Längen. Der ging, glaube ich, 137 oder 135 Minuten. Und ja, von daher war das eine gute Entscheidung, da ein bisschen mit der Schere ranzugehen. Hatte aber so ein bisschen auch den Eindruck, dass das Thema Weihnachten schon auch ein bisschen zu kommerziellen Zwecken hier mit verwoben wurde, weil, stimmt, das war noch eine zweite Maßgabe. Er hatte dann eben die Maßgabe, das ganze Ding innerhalb eines Jahres dann auch abzuschließen. Er hatte nämlich mehrere Jahre zwischen Teil 1 und 2 verbracht. Teil 2 hat, glaube ich, 6 Jahre gebracht von Idee bis zur Umsetzung, und das sollte jetzt hier beim dritten vermieden werden. Und beim dritten Teil wird nämlich das, was Dennis gerade erwähnt hatte, mit der Amazone und was ich erwähnt hatte mit diesem Schwert, dieses Fantasy-Ding und mit diesen mystischen Kräften, was du gerade erwähnt hattest bei dieser Wiki, das wird hier bei Teil 3 nämlich noch ein bisschen, vor allem zum Ende hin, ja, nicht unbedingt riesig ausgebaut. Aber da wird halt nochmal ein weiteres Ding mehr aufgemacht. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das hatte mich dann ein bisschen gecatcht. Zwar wird es halt nicht wirklich weiter erklärt, aber gerade bei dem kommerziellen Erfolg bietet es natürlich einen guten Einfallstor für einen Teil 4, den ich mir dann auch angucken würde, wegen dem, was da fantasymäßig aufgemacht wird.
Ja, Teil 4 und 5 sind ja auch schon bestätigt.
Ah, okay.
Teil 4 ist schon in Arbeit. Ich bin gespannt, wo sie das hinpacken. Mhm. Der Logik folgend bräuchten sie jetzt eigentlich den Valentinstag und danach Ostern und dann ist vorbei. Aber ich glaube auch nicht, dass sie es lassen können, nach dem fünften Teil aufzuhören. Art hat ja schon eine bewegte Vergangenheit. Fing an 2011 mit dem Kurzfilm Terrifier. Ja. Und komischerweise hat er sich dann ja dagegen entschieden. Der erste Langfilm war dann ja All Hallows Eve.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein Anthology-Film. Ich habe den zum Beispiel nie gesehen. Den Kurzfilm habe ich gesehen, aber den All Hallows Eve habe ich noch nicht gesehen. Und hat Art schon mehr als seine 3 Filme auf der Kappe bisher. Also eigentlich schon 5 Auftritte. Der wurde am Anfang aber von jemand anderem gespielt. Denn ich finde das hier, das ist auf jeden Fall die beste Erwähnung an dem ganzen Film. Denn man kann davon halten, was man will, so von Story als auch von anderen Dingen. Aber David Howard Thornton als Art ist echt großartig.
Na. Stimme ich dir zu. Gut, also sticht hier auch heraus, ja. Die beiden Geschwister wurden halt natürlich auch hier wieder gecastet, weil sie schon bei Teil 2 eine tragende Rolle gespielt haben. Man merkt halt, von woher dieser Film kommt, ja, aus dem Low-Budget-Bereich, und jetzt ist es hier so ein erwartbare, oder es wurde mit Sicherheit damit gerechnet, dass der auch wieder mehrere Millionen Dollar einspielt, und ja, ist eine interessante Mischung. Zu Slashern kann ich dann mit so einer Besetzung auch ein bisschen mehr anfangen, ja, aber Jonathan als Bruder, hier gespielt von Elliot Fulham, der hat jetzt nicht so die Wahnsinnsentwicklung für mich als Schauspieler hingelegt. Er ist ja okay. Bei so einem Film ja. Verschmerzbar.
Ja, also in Slashern sind ja eh die, ich sag mal, das Hackvieh, was eigentlich den Film so ein bisschen das im Rahmen nur hält und ansonsten zermetzelt wird. Ja, die haben meistens nicht besonders viel schauspielerische Tiefe. Ich finde aber, dass Laura Lavera, die Sienna spielt, ich fand die im zweiten Teil echt gut. Mhm. Also die hat den Film für mich auch wirklich getragen. Mhm. Hier im dritten Teil geht sie leider ein bisschen unter, was aber nicht an ihr liegt, glaube ich, sondern einfach an dem Drehbuch.
Ja, genau. Ja, wie du schon meintest, ja, sie ist da schon auch diese gebrochene, ich meinte ja mit dieser halluzinierende Frau, die einfach überall irgendwas sieht und verunsichert ist, und das zieht sich halt sehr lange durch. Also es muss eine Menge passieren, dass sie dann eben auch, ne, Art als würdigen Gegner richtig bekämpfen will.
Ja.
Ja, für mich war es halt echt wahnsinnig spannend, weil ich mir auch schon länger im Post-Corona die Frage gestellt hat, gehen eigentlich jüngere Menschen überhaupt noch ins Kino, in die Kinofilme, in die gegangen bin, Post-Corona, seitig, die waren wahrscheinlich weitestgehend eher meiner Altersklasse entsprechend. Und hier habe ich es dann mitbekommen, ja. Kinosaal war ausverkauft, lief schon, glaube ich, 2-3 Wochen der Film. Kinosaal war, und ich hatte heute geguckt, er ist noch ganz frisch, läuft auch in Berlin immer noch im Kino. Also kommerziell echt ein Ding. Der Kinosaal war ausverkauft. Ich war nicht nur Geschlecht in der Minderheit als Mann, sondern auch habe das Alter, glaube ich, echt krass in die Höhe getrieben vom Schnitt her, wegen des Schnittes. Weil, Alter, also die Frauen, die waren Anfang, Mitte 20, ja, kamen teilweise in Gruppen in den Film, war aus soziologischer Sicht sehr interessant, was anscheinend, ja, in Kino laufen muss, um eine solche Altersklasse dahin zu bringen. Neben mir saß dann auch eine Dreiergruppe, die waren so vielleicht in meinem Alter, und da musste ich halt auch immer wieder schmunzeln, weil der Typ direkt nie, also anfänglich haben die halt gequatscht. Für die war das anscheinend ein Social Event, um sich mal zu treffen und zu quatschen. Da gab's dann halt, ne, auch mal einen netten, also war wirklich nett gemeint, der Spruch. Die Kinogänger, die mich schon länger kennen wie Guest, die kennen mich noch zu Zeiten, wo ich dann auch gepöbelt habe. Hier war ich nett. Aber kurz danach ist dann auch bei der Szene, die Dennis vorhin kurz angesprochen hatte, bei der echt Heftiges passiert, der Typ neben mir eiskalt einfach eingepennt. Also anscheinend braucht er Input, um in Ruhe schlafen zu können.
Vielleicht war auch sein Gehirn einfach vom Gesehenen überfordert und er ist ohnmächtig geworden.
Ja, kann auch sein.
Wer weiß. Ja. Oder er hat so getan, als wenn er einschläft, weil er nicht mehr hingucken konnte.
Ja.
Fällt bei der Szene aber auch gerade männlichen Geschöpfen, glaube ich, ziemlich schwer, dahin zu schauen.
Ja, das stimmt. Ja, die tut weh. Mhm. Die tut weh. Und auch sonst hatte der Film schon auch ja mal andere Ideen. Ja, ich konnte mit ein paar Sachen auch wirklich was anfangen. Gab ein paar Aspekte, mit denen ich auch ja filmtechnisch was anfangen konnte. Den Soundtrack mochte ich, ja, 80er Jahre Synthi-Soundtrack. Den habe ich gerne gehört, passte irgendwie auch gut zur Untermalung. Ja, weil es nicht, obwohl ich wirklich kein Freund, es gibt ein paar Slasher, die kann ich mir angucken, aber bin jetzt kein Fan davon. Der Film hatte schon was. Also ich kann schon verstehen, dass es Fans des Genres gibt. Ja, wie hat denn dir der gefallen? Oder vielleicht nicht gefallen?
Also ich bin ja ein großer Fan von dem zweiten Teil. Mhm. Auch wenn der fucking lang ist, kam der mir nicht lang vor beim Schauen. Der erste ist natürlich noch so ein kleines Ding. Da verstehe ich auch jeden, der sagt, dass es ein Kackfilm ist, weil der spielt prinzipiell größtenteils in einer Lagerhalle. Hat einen komplett over-the-top-Gore-Moment drin. Und der ist sonst schon ziemlich schnarchig eigentlich. Auch schauspielerisch katastrophal außer Art. Art ist halt immer geil.
Mhm.
Aber ja, der zweite war für mich eigentlich perfekt, was das angeht. Und da fand ich Art auch mit Abstand am besten, wenn ich alleine dran denke, als er in diesem Kostümladen ist und sich mit diesen Sonnenbrillen spielt. Es war für mich so eine brillant gute Szene. Und auch das Ende fand ich alles richtig geil mit Sienna. Und jetzt kam der dritte und ich hatte natürlich auch eine Erwartungshaltung aufgebaut. Die hat er beim Gore für mich erfüllt, auch wenn er manchmal in der Mall zum Beispiel oder am Anfang hat er sich nämlich eine Sache nicht getraut. Die hat er sich dann in der Mall wiederum getraut, was ich ein bisschen komisch fand. Aber auch das, was Art in der Mall macht, ist für ihn eigentlich mega untypisch. Und ja, ich weiß, also mit so ein paar Sachen, da war ich halt echt unzufrieden. Auch mit der Entwicklung von Sienna war ich nicht einverstanden. Beziehungsweise in dem Kontext des Filmes einfach auch nicht einverstanden. Klar kann das traumatisieren, dann muss ich aber vielleicht einen anderen dritten Teil machen. Dann habe ich aber auch nicht den dritten Teil, der so ein Slasher ist, wie er jetzt ist. Und deswegen fand ich die Entscheidung ein bisschen komisch. Von den Kills her ist der gut. Ich finde, der macht leider nicht genug aus dem Weihnachtssetting irgendwie. Ja, also es ist ein ganz, ganz netter Slasher, aber für mich nicht so krass wie für andere Gore-Bauern da draußen. Ich denke mal so an Kane und so, die finden den schon richtig geil. Also die Movie Lucien Guys, die finden den schon richtig gut. Da bin ich nicht. Ich finde Art nach wie vor gut, aber den Film als Ganzes habe ich eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen.
Ja, die Stimmung im Kino war bei mir echt gut. Die ist dann auch immer wieder zu mir rübergeschwappt. Bis auf den einpennenden Typ neben mir. Ja.
Mal gucken, hat der dir sogar besser gefallen als mir wahrscheinlich?
Eventuell, ja, weiß ich nicht. Also ich hatte überhaupt keine Erwartung. Deswegen war ich mit dem Endprodukt dann halbwegs zufrieden, was ich da konsumieren durfte. Ja, eventuell auch andere, was ich nämlich noch interessanterweise bei den Trivia Facts rausgeschrieben habe, ist, dass parallel auch immer noch The Wild Robot im Kino lief und dass die Studios dahinter, also DreamWorks Animation und Universal, davon ausgehen, weil es dann zwischendurch auch wieder so einen Peak gab, dass die Leute den Film gucken wollten, dass davon ausgegangen wird, dass ziemlich viele Teenager sich Tickets nämlich für The Wild Robot gekauft haben, aber stattdessen heimlich in Terrifier 3 gegangen sind, um da wahrscheinlich in der Schule mitsprechen zu können.
Das, okay, das ist clever. Ja. Da könnten sie aber auch leichter dran kommen, als ja, ja. Im Kino ein falsches Ticket kaufen. Aber sollen sie so machen, ist ein valider Freut Trick, sich. Den wir damals auch so gemacht haben.
Freut sich das Kino.
Ja.
Ja, und anscheinend ist das Ding auch so beliebt, dass nämlich unter anderem John Corleone Jr., der hat nämlich das Make-up zum Beispiel für The Dark Knight gemacht, dass der auch Damien Leone angeboten hatte, weil er ein großer Fan von Teil 1 und 2 war, auch hier dann mal einzuspringen bei Teil 3 mit Make-up. Ja. Jo, ich habe sonst ein paar Zahlen noch mitgebracht. Soll ich die mal mitbringen?
Ja, hau mal raus.
Ich hau die mal raus, besser ist. Genau, wie erwähnt, ja, 2 Millionen Dollar Budget waren es. Aktuell bei 89 Millionen Dollar, eine Menge Holz. Die IMDb-Community ist auch mittlerweile bei 6,4 von 10 Punkten. Also für einen Film dieser Art, ja, respektable Durchschnittsbewertung. Metascore liegt auch bei 61 von 100. Das hatte mich auch ziemlich gewundert. Die Letterboxd-Community ist ein bisschen weniger euphorisch unterwegs. Die liegt bei 2,9 von 5. Ich reihe mich da auch im Mittel ein. Also bei mir hatte der Film noch für 6 Punkte gereicht.
Ja, dann könnten wir hier doch klingeln. Oh, okay. Ich habe den zweiten Teil, habe ich 7,5 gegeben. Und ich hatte den dritten eigentlich mal so auf 6,5 gesehen. Ich habe den aber gerade noch mal während deiner Inhaltsangabe, als du über Sienna gesprochen hast, habe ich den noch mal abgewertet, weil ich dachte, hat er nicht. Also ich hätte ihm bei Letterboxd 3 Sterne gegeben, aber 6 Punkte ist für den okay.
Mist. Naja, wir wollen mal nicht teasen, wa? Vielleicht können wir das ja mal demnächst an den Start bringen, was wir haben, wenn wir Einigkeit haben.
Das stimmt.
Da Ach, eine was. Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, die fand ich ganz interessant, als ich mal raus also rausgesucht habe, wer Damien Leone eigentlich ist und woher der kommt. Der ist nämlich aufgewachsen in Great Kills. Sagt dir Great Kills was?
Vom Namen her klingt's irgendwie schottisch, aber.
Ja, ich konnte das auch nicht. Ja, klingt erstmal komisch. Great Kills. Da habe ich ja rausgefunden, okay, Kills ist niederländisch und steht für Bach, also das Creek sozusagen. Ja, hätte genauso Great Creek heißen können, lässt sich wahrscheinlich scheiße aussprechen. Und das ist einfach ein Ort auf Staten Island. Ja, also um die Ecke vom Wu-Tang Clan aufgewachsen. Vielleicht war es ja auch ein positiver Einfluss, der ihn ja zu seinem Schaffen.
Vielleicht sollte er dann mal Terrifier in the Hood machen, dann hätten wir was für ein neues Halloween-Special.
Auf jeden Fall. Sehr schön.
Eigentlich finde ich das voll geil, wenn Terrifier in the Hood der letzte Film wäre,
ja,
wenn er da einfach Leute abmetzeln will und die Hood aber halt zu stark für ihn ist und ihn kaputt macht.
Genau, der Leprechaun nochmal unterstützend ankommt und so weiter.
Ja, ich möchte, dass RZA ihn dann am Ende final umbringt. Das wäre geil.
Auf ein Wu-Tang-Logo spannt und das dann, ja gut, Staten Island hat jetzt, glaube ich, nicht Hügel. Aber, ja, genau, in den, wie heißt nochmal da? Egal. Da werden sich wahrscheinlich 1000 Ideen für finden lassen, wie man Artsec Clown am besten umbringen kann.
Ja, am besten zertritt er ihm den Kopf und aus seinem Blut wird das Wu-Tang-Logo und dann ist der Film auch vorbei. Eine Idee. Ja. Oh, wäre das schön. Ja, dann von deinem Ausflug in das sehr blutige Kino der Weihnachtszeit gehen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz schlank und entspannt. Ja, schon ziemlich weit in der Filmgeschichte zurück, nämlich ins Jahr 1969. Und ich habe einen Film mitgebracht von der DEFA. Das ist die Deutsche Film AG. Einer der beliebtesten deutschen Weihnachtsfilme ist auch von denen, den ganz, ganz viele Leute obsessiv zu Weihnachten schauen. Ich gehöre nicht dazu. Das ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Nie geguckt.
Ich habe den einmal gesehen, weil meine Mutter den absolut feiert. Mhm. Ich glaube, das ist für viele, die so mittlerweile 50 bis 60 sind, wahrscheinlich so der Weihnachtsfilm aus Deutschland, weil sie den halt früher häufig geschaut haben, genau wie Der kleine Lord und sowas.
Mm, den habe ich auch nie geguckt.
Das sind alles so Dinge. Ach, das
ist aber, da gibt's eine lustige Verknüpfung. Ich habe mich auch, weil mich das interessiert hätte mit Great Kills, ja, wer da noch herkommt, und da gibt's halt echt nur wenig Persönlichkeiten, die mir was gesagt hatten, unter anderem aber Ricky Schroeder, der eben Lord, wie auch immer der sich ausspricht, hab's mir nicht gemerkt, der kleine Lord sozusagen ist als Schauspieler.
Mhm. Ja, passt.
Aber nochmal die Querverbindung.
Der kleine Querverweis, genau. Ja, und DEFA Films, wem das, oder DEFA Film AG, wem das nicht sagt.
Die Ossi-Bude im Filmgeschäft damals.
Genau, 1946 gegründet in Potsdam, Babelsberg, wo auch sonst. Wenn es um Filmproduktionen in Deutschland geht, wenn es nicht aus Bayern kommt, dann kommt es aus Babelsberg. Mhm. Sollte in der SBZ, also in der sowjetisch besetzten Zone, damals als Auftrag mit den Filmen bei der Entnazifizierung helfen. Also es sollte quasi Nachkriegsfilme geben, die einen akademischen Auftrag verfolgen. Ja, und dieses Filmstudio hat hier auch diesen Film gemacht. Ich finde es ganz spannend, dass aktuell, also die DEFA Film, die Deutsche Film AG gibt es halt nicht mehr, aber es gibt die DEFA Stiftung, die sitzt in Berlin und die verwaltet den Nachlass quasi davon und schützt die filmischen Werke. Und ich war ein bisschen überrascht, wie viel das ist.
Ja.
Denn das sind 700 Filme, 750 Animationsfilme und 2250 Dokumentations- und Kurzfilme.
Genau.
Also schon ein ziemlich stabiles Portfolio für eine DDR-Firma.
Genau, ich glaube, die haben aber halt auch, ne, ganz viel diesen Polizeiruf 110 zum Beispiel gemacht. Ich glaube, das allein sind schon Dutzende, wenn nicht vielleicht sogar 100 Stück, die da entstanden sind über die Zeit.
Die haben auf jeden Fall echt eine Menge rausgefeuert. Und einer davon ist mein Film, den ich mitgebracht habe. Der Weihnachtsmann heißt Willi.
Woohoo.
Also ich hab mir zwei Filme ausgesucht, die ich mitbringe, die beide was mit Willis zu tun haben. Und nicht diese Willis, die ihr jetzt vielleicht denkt. Das erste war ein Hund und das hier ist tatsächlich ein Mensch. Und in dem Film geht's eigentlich erst später um Willi, denn wir steigen ein und sehen zwei junge Brüder. Die sollen Nee, Brüder sind, doch, Brüder sind's. Mhm. Peter und Hans. Deutscher wird's halt nicht mit den Namen auch. Und Peter und Hans haben für ihre Eltern ein Weihnachtsgeschenk gekauft, nämlich einen Kaktus. Ich dachte, sowas schenkt man nur seiner Schwiegermutter, wenn man sie nicht mag. Aber gut, die haben halt einen Kaktus und als sie eine Straße überqueren wollen, fällt der Kaktus halt runter und geht kaputt. Mhm. Und jetzt haben sie nichts zu Weihnachten für ihre Eltern. Und ja, 69 in der DDR ist es mit den Kohlen auch nicht so weit her. Ja, und so gehen sie dann quasi aus Versehen mehr oder minder über so einen Weihnachtsmarkt und kaufen sich von ihren letzten Cents, die sie noch in der Tasche haben, ein Los. Und was könnte man mit so einem Los als Fünfjähriger besser gewinnen als eine Waschmaschine? Naja, sie haben aber jetzt
Ende
auf jeden Fall...
Ende der 60er in der DDR, ja, das war, glaube ich, schon auch echt ein Highlight.
Ja, ich glaube auch. Also es ist schon so ein Hauptgewinn, aber für die beiden halt in dem Moment echt schwierig, weil der Transport ist doch nicht ganz so leicht für zwei derart kleine Bengel. Und ja, sie sind aber happy, weil jetzt haben sie halt ein Weihnachtsgeschenk. Und dann soll erstmal der Peter kurz drauf aufpassen, auf die Waschmaschine. Und zwischendurch kommen auch immer wieder noch ein paar andere Leute dazu. Und dann kommt ein Weihnachtsmann in die Szenerie und der verspricht, dass er die Waschmaschine zu ihren Eltern da nach Hause bringt. Und dieser Weihnachtsmann ist der Willi. Naja, der haut jetzt aber leider mit der Waschmaschine einfach ab. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ja, Hans gibt ihm die Schuld, also der Bruder, und sagt, ja, das ist ein Dieb und der hat uns betrogen. Aber Peter will das nicht glauben, denn für Peter ist der Weihnachtsmann immer noch ein ehrbarer Mann, der sowas nicht macht. Und so begeben die beiden sich quasi auf die Suche nach der Waschmaschine und dem Weihnachtsmann. Und da kommen dann auch immer mehr Leute noch dazu, sodass am Ende die halbe Stadt quasi den Weihnachtsmann Willi durch Leipzig jagt. Ja, also viel mehr würde ich gar nicht erzählen. Der Film geht halt auch nur 65 Minuten, ist ein sehr kurzes Ding. Hier kommt dann auch noch ein Clown dazu, Clown Ferdinand, den haben sie auch noch eingebaut. Also eine Menge skurriler Charaktere. Irgendwann reitet der Willi auch mit einem Pferd durch die Leipziger Innenstadt. Und das ist was, das fanden viele richtig cool, die alte Leipziger Innenstadt und so noch zu sehen in diesem Film. Habe ich natürlich jetzt wenig Bindung zu. Ja, der Pick hier kam zustande, weil ich halt nach deutschen Weihnachtsfilmen gesucht habe, die so ein bisschen Geheimtipp sind. Und auf irgendeiner dieser ominösen Listen online stand halt der Film drauf und dachte ich, Mensch, ein DEFA-Film von damals war auch gar nicht so katastrophal schlecht beschrieben in der Liste. Und dachte ich, ja, dann hast du zweimal Willi, das ist doch eine gute Sache. Ja, ich vermute, du hattest vorher noch nie von diesem Film gehört, genau wie ich.
Ich gestehe, dass ich mich in den letzten Jahren tatsächlich auch ein bisschen mit dem DEFA-Filmgut auseinandergesetzt habe. Zumindest ist es auch immer wieder Bestandteil in den Mediatheken, natürlich vom MDR, aber auch vom RBB. Und da wird viel gemacht, ja. Also die kriegst du teilweise die Filme im Fernsehen zu sehen und dann auch in der Mediathek in Full HD. Ja, deswegen, mich interessiert dann immer so, was da auch auf dem deutschen Filmmarkt ja mit dem Filmgut, historischen Filmgut passiert. Und dazu gehört ja die DEFA dann auch zweifelsohne oder die DEFA-Filme zweifelsohne. Und hatte dann auch ein paar Mal welche geguckt und fand das ganz interessant. Adi, das ist schon eine Ästhetik, die man immer mal wieder erkennt in den DEFA-Filmen. Eine andere Art von Ästhetik. Fand es dann aber auch zensurtechnisch total interessant, weil einige natürlich dann auch vor allem später systemkritische Botschaften hatten und die Filme teilweise verboten wurden oder eben stark geschnitten wurden. Und ja, aber der hier, lange Rede, kurzer Sinn, der hier hatte mir tatsächlich gar nichts gesagt und war dementsprechend natürlich in Erstsichtung. Und ja, konnte aber auch mit dem schon irgendwie was anfangen.
Das ist ja witzig. Ja, ich habe mich hier nämlich zu Tode gelangweilt. ich fand den richtig, richtig sterbenslangweilig. Mhm. Also die ersten 5 Minuten war ich noch so investiert, weil ich dachte, ach krass, ja cool, jetzt haben sie eine Waschmaschine, mal gucken, was damit passiert. Und danach bin ich irgendwann einfach mal rechts abgebogen und habe am Seitenstreifen gehalten, geistig, und habe das über mich ergehen lassen und war nicht so wirklich angetan von dieser Odyssee durch die Stadt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich fand die beiden Jungs eigentlich sogar noch ganz cool.
Ja, die waren schon knuffig irgendwie, wie die da.
Es ist von den beiden auch der einzige Credit, also die haben auch nur das gemacht. Man hat dann hier in den Nebenrollen, also den Willi, der den Weihnachtsmann spielt, das ist Rolf Herricht, der hat 56 Credits. Das kann, da kann man schon mal was von gesehen haben.
Ja, der hat dann viel in Defa-Filmen mitgespielt. Das meiste müsste Defa-Zeug sein.
Ja, der hat auch For Eyes Only gemacht, Streng Geheim, das ist so sein bekanntester Film, wo er irgendwo mal auftaucht. Auch hier haben wir wieder eine Regisseurin übrigens mit Ingrid Reschke. Die hat aber auch nur 4 Credits, also das ist auch nicht viel zu holen. Und geschrieben haben es auch 2 Frauen, also auch die Ingrid Reschke hat mitgeschrieben und Inge Wüste. Die haben 6 und 4 Credits, also auch die haben nahezu nichts gemacht. Es war hier so ein Projekt von Leuten, die wenig getan haben. ja, also ich fand's echt dröge, hab mich da ziemlich durchgeschleppt durch das Ganze. Ich fand ein paar Sachen waren echt ganz nett, gerade so die Szene mit dem Pferd, okay, gebe ich denen den Anfang, gebe ich denen, die Jungs waren ganz knuffig. Auch wenn der Clown von einem ziemlich bekannten Darsteller in seiner Heimat gespielt wird, das ist nämlich ein Tscheche, Jiří Vrstava heißt er. Der hat 62 Credits, aber das meiste sind halt tschechische Filme. Ich glaube, ich werde mir davon mal was angucken, weil den fand ich eigentlich ganz gut. Ich brauche den halt nicht unbedingt als Clown, weil ich Clowns irgendwie scheiße finde, außer es ist Pennywise oder Art. ansonsten finde ich die irgendwie doof. Und der war noch ganz cool, aber ansonsten ist das hier wirklich mau. Also hier passiert ja auch nahezu nichts.
Ach ja, ich fand die Botschaft halt nett, ne? Dass vor allem der jüngere Bruder ihn, den Weihnachtsmann einfach nicht, er will es nicht wahrhaben. Oder was heißt nicht wahrhaben? Er glaubt einfach daran, dass der Weihnachtsmann, der vermeintliche Weihnachtsmann, immer im Guten handelt. Fand ich einfach sympathisch.
Ja, das hat die DDR bei ihrer Staatsmacht ja auch gedacht. Passt dazu. Ja, und ich hätte es aber auch nicht für möglich gehalten, dass ich einen Film finde, den noch weniger Leute als Willy Wurf gesehen haben. Also hätte ich echt nicht gedacht, weil ich würde jetzt einfach schon mal zu den Zahlen kommen, weil mehr gibt es hier halt auch nicht. Es gibt kein Budget, es gibt kein Einspiel, es gibt keine Trivia. Es ist einfach dahinter nicht viel zu holen, außer der Story. Und es ist halt ein kurzer Film. Der hat bei IMDb eine 5,6. Da haben den 17 Leute gesehen. Und auf Letterboxd nicht mal eine Durchschnittswertung, weil ihn da nur 14 Leute gesehen haben. Also das ist echt ein Ding, den gibt's kaum. Wer den sehen möchte, YouTube, ist er frei verfügbar. Kein Problem. Und von mir kriegt der noch eine gut gemeinte 4.
Nein, das ist doch okay. Also ich, bei mir kannst du einen Punkt oben raufpacken. Ja. Durchschnittlich solide Weihnachtsunterhaltung für mich mit 5.
Ja, du bist ja auch lokal näher an dem Thema da, wo du gerade sitzt.
Ja.
Für mich ist das so weit weg.
Kann sein.
Da müssten wir mal die Ossis unter den Zuhörern fragen.
Ob die Bezüge haben dazu. Ob ja, die mehr würde mich interessieren, ja.
Ob die mehr Bezug zu dem Thema haben als ich. Ja. Ob das mehr funktioniert. Ich habe bei Letterboxd 2, 3 Rezensionen gelesen, da waren halt welche, die halt geschrieben haben, ja, mega geil, endlich mal ein Film, wo ich das alte Leipzig noch sehen kann. Total schön. Ja, nützt mir jetzt nichts.
Mhm.
Ich kenne weder das neue noch das alte Leipzig.
Ja, okay. Ja, aus meiner Sicht absolut ein Besuch wert. Ja. Ist schon lange her, aber Leipziger Zoo und die Innenstadt, gibt's ein tolles Museum, wo ich echt ziemlich coole Ausstellungen gesehen hatte. Ja, von mir eine Empfehlung für Leipzig, mein Lieber.
Gut, dann sollte ich das vielleicht mal machen. Und ich stecke mir jetzt einen Weihnachtskeks in den Mund, einen selbstgebackenen und dann erzähl du doch mal, was du denn noch mitgebracht hast.
Ja, du hast jetzt kurz Erzählpause, das stimmt. Und ein guter Übergang, weil ich jetzt einen Film mitgebracht habe, den noch weniger Menschen auf Letterboxd als gesehen gekennzeichnet haben. Ja, nämlich nur 14 Stück. Und da bin zumindest ich noch nicht dabei. Ich weiß nicht, war dein Logging schon mit berücksichtigt bei den 14?
Ja, war's.
Ja, und ich vielleicht eine ganz, ganz kurze Anekdote, wie ich überhaupt zu dieser Filmauswahl gekommen bin. Es gibt nämlich eine Produktion, oder es gab wahrscheinlich vielmehr eine Produktionsfirma, die nannte sich Dingo Pictures, ja, und ich bin da vor ein paar Monaten insofern drauf gestoßen, dass ich mich bei einem meiner Lieblingsteam-Videospiele mich gewundert hatte, dass es da ein Videospiel gibt, was so ähnlich heißt oder vor allem covermäßig aussieht wie In einem Land vor unserer Zeit, und dann recherchiert hatte und dann rausgefunden habe, hey, da gibt es Dingo Pictures. Und ich will gar nicht so viel verraten, weil das wahnsinnig Tolle ist einfach, dass Dennis sich von mir hat überreden lassen, ein eigenes Special daraus zu machen. Ja, also wir nehmen Dingo Pictures nochmal ganz besonders unter die Lupe. Und ich will halt einfach nur teasen und lässt leider nur den Fokus auf diesen Film haben, nämlich von 1993 ist Lustige Weihnachten, Max wundersames Geschenk. Also eine deutsche Produktion, ein Zeichentrickfilm, dessen Name ich jetzt auch vorlesen musste, weil ich es immer durcheinander bringe. Ich habe mir den Film irgendwie, mein mickriges Gehirn hat den gespeichert und unter Max Lustige Weihnachten, aber nein, also Lustige Weihnachten, Max wundersames Geschenk. Und Regie und Drehbuch hat hier auch wieder eine Frau. Ey, wir sind, das ist eigentlich cool, oder? Wir sind schon überrepräsentiert mit Frauen hier, ja, als Strippenzieherin bei den Filmen, die wir heute bringen.
Ich weiß nicht, ob das alles ein gutes Licht auf Frauen wirft, was wir hier rezensieren, aber.
Von den Punkten, die wir im Durchschnitt vergeben haben oder wahrscheinlich vergeben werden, naja. Aber ja, soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ich will es
nicht nur
einfach aufgefallen.
Bei dem Film hier, du hast gerade gesagt, Zeichentrickfilm. Ich möchte, dass du das Trick daraus schreibst.
Ja. Ja, kommen wir gleich zu, worauf Dennis da anspielt. Er hat schon anscheinend seinen Keks verdaut, ja.
Ja,
hatte ich gerade den Namen
genannt? Ich würg den gleich wieder hoch.
Hatte ich den Namen schon genannt? Wenn, dann nenne ich sie doppelt, weil nämlich, ne, auch doppelte Funktion mit Regie und Drehbuch. Roswitha Haas heißt die Dame. Oder hieß sie, die ist nämlich leider schon verstorben. Ich glaube, 2015 war es. Und ja, es geht hier um Max, wie der Titel schon vermuten lässt. Max ist nämlich das Kind von Elfriede und Ludwig. Und es startet damit, dass die beiden an Heiligabend ihr Weihnachtsessen essen. Aber Max nicht so wirklich was runterbekommt vom Essen, weil es nämlich tierisch aufgeregt und freut sich schon wahnsinnig, sein Geschenk, was nämlich im Nebenraum unter dem Weihnachtsbaum auf ihn wartet, auspacken zu dürfen. Und die Eltern sind natürlich vermuten, ja, dass er da nichts runterbekommt, weil einfach die Geschenk vor Freude zu riesig ist und sie ihn endlich dann auch zum Geschenk rennen lassen. Und ja, Jubel ist da nämlich. Es ist das gewünschte Flugzeug in Spielzeugform, was er schon so lange haben wollte. Und er dann auch sofort anfängt, damit zu spielen und anfängt zu träumen, weil er ist nämlich dann der Pilot dieses Flugzeugs, was sich auf dem Weg nach Afrika befindet und Max dort nämlich Freunde findet. Unter anderem Kimba, den Löwen, mit dem er dann auch sprechen kann. Und Kimba ihn dann mit der Umgebung und auch den anderen Tierbewohnern des Kontinents vertraut macht, ja, und da eine Menge Abenteuer dann stattfinden. Und was daran lustig sein soll, das hatte ich mich halt die ganze Zeit bei diesem sehr kurzen Film gefragt, der mich gerade 25 Minuten lang ist, und da sowas Absurdes im Drehbuch vorkommt, wie dass Max eben gegenüber dem Zebra den Witz raushaut. Ich zitiere: So wie du aussiehst, kannst du über die Straße gehen, ohne nach links und rechts zu schauen. Ja, und das Zebra ihn aber nur irritiert anguckt und den Witz halt nicht verstanden hat. Und dann die Stimme aus dem Off, hier nämlich Viola Seife, die Erzählstimme dieser ganzen Story macht. Da gibt es nämlich keine gesprochenen Dialoge durch andere, sondern Viola Seife erzählt einfach diese Geschichte. Dann nur erwähnt, dass nämlich es so oft vorkommt, dass Max Witze einfach nicht verstanden werden. Und Komisch. Ja, diesen Film kann man natürlich sehr einfach verstehen, weil die Geschichte natürlich sehr kindlich erzählt wird und es auch einfach ein Zeichenfilm für Kinder ist, weil Trick ist hier wirklich in Anführungszeichen zu setzen, was Dennis schon angedeutet hatte. Es sind nämlich, und dazu werdet ihr möglicherweise in dem Dingo-Special mehr erfahren, es sind halt weitestgehend einfach Bilder aus dem Tuschmalkasten und ein paar Entschuldigung, dass ich lache, weil das einfach so absurde Scheiße. Weil man die Figuren einfach wirklich in behinderten animierten Sequenzen dann sich bewegen oder sprechen sieht. Also ziemlich abgefuckter Scheiß.
Also prinzipiell ist das ein Film, das ist ein bisschen wie vorgelesen kriegen als Kind aus einem Bilderbuch. Du kriegst das Bild gezeigt, dann labert dich einer voll zu diesem Bild, dann wird umgeblättert, du siehst das nächste Bild, es labert dich die Person weiter voll. Und ich war ja echt schon hellauf begeistert, den Film habe ich hier zuerst gesehen und da dachte ich schon, Alter, wenn ich mir davon jetzt noch so viele angucken muss für das Dingo-Special, dann bringe ich dich um.
Ich kann nicht mehr, Alter, weil das so absurd ist und ich dann auch erst, wir haben uns ja schon dafür entschieden, wir machen ein Special darüber und habe dann auch erst diesen Film gesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, Hölle, was haben wir hier aufgemacht? Oh, vor allem, weil, keine Ahnung, falls ich zufälligerweise Eltern von Kindern, die zur Waldorfschule geschickt werden, in unseren Podcast komischerweise verirren, das ist eine mögliche Zielgruppe, wobei ich da mir auch nicht ganz sicher bin, weil die Botschaften, die dieser Film vermittelt, jetzt auch nicht immer vielleicht zum Waldorf-Konzept passen. Ja, was ziemlich Besonderes. Also falls man in seinem Leben wirklich mal 25 Minuten Zeit übrig haben sollte und schon alle anderen Weihnachtsfilme kennt, dann kann man sich vielleicht
den nicht. Film angucken.
Aber ansonsten...
Dann holt euch lieber einen lieber runter nicht. 25 Minuten lang. Wenn ihr das schafft.
Ich habe leider nicht mehr zu diesem Film zu sagen.
Ja, also ich finde auch, dass das lustige Weihnachten eigentlich wirklich durch wundersame Weihnachten ersetzt werden sollte. Also ich wusste bei diesem Film gar nicht, wo ich mit meinen Gefühlen hin soll eigentlich. Ich habe erst am Anfang gedacht, ach komm, vielleicht ist das ja echt so eine ganz niedliche Geschichte und irgendwann wurde es einfach immer absurder und am Anfang stört einen das gar nicht, dass man einfach nur Bilder sieht, wo einer redet. So die ersten 2 Minuten war das okay. Und danach habe ich einfach nur gedacht, Viola, halt die Schnauze. Ich will das nicht mehr.
Es ist so kacke. Das ist dann echt ein unliebsamer Job in so einem Podcast, weil man dann doch das Ding ja auch zu Ende bringen muss, worüber man sich abgestimmt hat. Und auch wenn es wirklich nur 25 Minuten waren, die kamen einen vor wie 50 Jahre in der Hölle.
Ja, und ich hab den Film auch, glaube ich, am Anfang echt viel zu wohlwollend bewertet, weil ich dachte so, ja komm, so, also mein Gott, wie schlimm war das schon? Und ja, im Kontext des nachfolgenden Specials dazu habe ich dann gedacht, na doch, es ist doch schon ziemlich schlimm.
Ja, dann machen wir doch ganz schnell Punkte. Also es lässt sich halt auch wirklich kaum was dazu finden, was irgendwelche Fakten betrifft, ja, nicht mal ein Budget, aber wenn es mehr als 100 Mark gekostet hat, dann würde mich das verdammt wundern.
Ja, also ich glaub wirklich, das hat hier irgendeine Kunstklasse, so eine 5. Klasse einfach mit dem Tuschkasten gemalt, wo das Deck weiß leer war. Und dann ist das einfach dabei rausgekommen, weil das sieht wirklich so aus wie Sachen, wenn dein Kind ein Bild nach Hause bringt und du es loben musst, obwohl es aussieht wie ein Haufen Scheiße, dann hast du das hier gefunden.
Ja, Mann. Und das Drehbuch, ja, wäre damals schon KI am Start gewesen, dann hätte man vermutet, das ist ein absurden Quatsch. Hatte man dann mit ein paar Parametern einfach schnell durchgejagt und schon hat man innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde so einen Schrott serviert bekommen. Das kann sich nicht wirklich ein intellektueller Mensch ausgedacht haben. Ein Mensch mit irgendwie, ja, mit Gehirn. Naja, dementsprechend ja kaum geguckt, keine Wertung bei IMDb und natürlich vor allem kein Metascore. Das Ding lief auch nicht im Kino. Warum? Dazu werden wir sicherlich dann im Special auch kommen, im Allgemeinen. Ja, ich dachte eigentlich, es gibt nie einen Null-Punkte-Film für mich, weil Null-Punkte ist gleich nicht existent. Das würde ich mir bei diesem Film halt einfach wünschen. Aber dadurch, dass ich ja auch 10-Punkte-Filme oder 10 Punkte für Filme oder Serien vergeben kann und auch gemacht hatte, muss es natürlich auch eine komplette Range geben. Und ich bin, glaube ich, das erste Mal in meiner Podcast, in Anführungszeichen Karriere, hier bei 0 Punkten.
Ja, guck mal, stark. Ich habe es immerhin noch auf einen halben gebracht. Ich hatte dem am Anfang, als ich bewertet habe, 1 Punkt gegeben, weil ich irgendwie den so beschissen fand, dass ich dachte, okay, irgendwie ist es schon wieder amüsant. Aber ich musste den dann irgendwie noch in den Kontext rücken. Aber einen halben Punkt kriegt er noch, weil der so sackbescheuert ist, dass ich schon wieder lustig finde.
Ja, das war dann der erste. War das der erste von den Dingo-Filmen, die du dir gegeben hast?
Ja, das war der erste.
Ja, das ist dann noch legitim. Ich habe dem ursprünglich auch einen halben Punkt gegeben. Ach komm, weißt du was, komm, ich gebe dem halben Punkt, weil er war noch am Anfang der Dingo-Filmreihe. Ja, einen halben Punkt hat er schon verdient.
Ja, komm, dann tragen wir ihm beide einen halben Punkt ein, dann sind Perfekt. Wir uns hier auch einig zum Jahresende mit der letzten Rezension, dass wir hier ein ganz besonderes Werk gesehen haben. Aber das ist ja, wir haben auch ja eigentlich 4 ganz besondere Filme rausgesucht, da ist ja Terrifier der Blockbuster schlechthin in der Reihe noch, weil der Rest ist, wie gesagt, das haben alles unter 20 Leute gesehen. Also das so bei Letterboxd, das ist Wahnsinn.
Ich bin mal echt gespannt. Ich glaube, ich mache mir jetzt immer so eine Wiedervorlage im Kalender und gucke dann immer so ein paar Tage vor Weihnachten, wie viele Leute mittlerweile einen der 3 Unbekannteren jetzt weitergelockt haben. Bin ich echt gespannt. Ja.
Also auch den hier, wer das will, kann das bei YouTube sehen, den Film. Aber glaubt mir, macht lieber irgendwas Nettes für eure Herzensdame oder geht mit Freunden was trinken oder holt euch einen runter oder ruft mal wieder eure Großeltern an. Die 25 Minuten könnt ihr anders investieren. Wenn ihr euch allerdings so totlachen wollt, wie wir gerade über diesen absurden Schwachsinn, dann ja, ich habe den Film übrigens geguckt und auch die anderen Filme. Ich saß schön auf dem Sofa, habe mir die angeguckt mit Kopfhörern und meine Freundin saß daneben und hat Homeoffice gemacht und ich war die ganze Zeit nur am Fluchen. Und ich habe dann immer wieder den Bildschirm umgedreht und gesagt, hier, guck dir die Scheiße mal an, was ist das für ein Müll, Alter? Ja, also die musste indirekt mitleiden, weil ich die ganze Zeit nur am Fluchen war.
Ja, sei froh, dass sie die Homeoffice-Kamera nicht zwischenzeitlich auch mal auf das Videobild, was du da am Laufen hast, geschwenkt hat.
Die kann sehr froh sein, dass sie den Ton nicht hören musste. Ja. Das ist schon ein Segen.
Ja.
Ja, ein überragend geiler letzter Film.
Zum Glück können wir aber noch anders abschließen, ja. Nicht, dass der jetzt vielleicht in langer Erinnerung bleiben soll, weil das jetzt wie eine Art Nachruf ist. Nein. Wir haben einen Rückblick noch mitgebracht.
Genau, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und normalerweise haben wir ja immer eine Top 3. Aber für einen Jahresrückblick haben wir uns überlegt, dass wir das mal ein bisschen noch um 2 Filme ergänzen und eine Top 5 machen. Und zwar machen wir es wie folgt. Wir machen eine Top 5 der Filme, die Produktionsjahr 2024 haben. Eine Flop 5, die das Produktionsjahr 2024 haben. Und dann aber nochmal zum Abschluss eine Top 5 der Filme, die wir in 2024 das erste Mal gesehen haben. Denn es gibt ja auch durchaus Klassiker oder ältere Filme, die man erst in diesem Jahr geschaut hat. Und auch die wollten wir nicht unerwähnt lassen und vielleicht die ein oder andere Empfehlung nochmal raushauen von älteren Filmen oder auch natürlich von Filmen aus diesem Jahr. Aber auch explizite Warnungen aussprechen. Und ich würde sagen, dass wir doch einfach mal mit der Top 5 anfangen, mit was Positivem anzufangen. Und zwar die Top 5 der Filme, die auch in diesem Jahr erschienen sind in ihrem Produktionsland.
Ja,
magst du anfangen?
Ja, gerne.
Hast du Bock?
Gerne, gerne. Es gibt ein paar Sachen aus diesem Jahr, die ich noch nicht gesehen habe, die wahrscheinlich dann statt dem einen oder anderen hier auftauchen würden. Ja, mal gucken, wenn ich die nächstes Jahr gucke, dann können die ja dann in der Erstsichtung 2025 vielleicht noch aufschauen.
Ja.
Ja, also der erste Film, den ich mitgebracht habe, wäre nämlich wahrscheinlich gar nicht sonst in der Top 5 gelandet. Aber ich fand ihn dann doch auch würdig genug, um ihn hier zu nennen, weil ich weiß, er kam jetzt bei einigen nicht sonderlich gut weg. Ich konnte dann trotzdem was mit ihm anfangen und bin bei 8 Punkten gelandet. Gladiator 2 ist bei mir noch in der Top 5 gelandet, weil ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe, dass Ridley Scott einen Film macht. Gladiator wäre jetzt nicht unbedingt inhaltlich was, wo ich dachte, das wird jetzt macht Sinn, das fortzuführen. Hat aber storytechnisch gut geklappt. Ich bin ja großer Fan von Rom und war da schon mehrfach und auch mehrfach im Kolosseum und habe dann vor Ort auch erst mitbekommen, krass, die konnten das Ding auch wirklich fluten, was dann auch damals gemacht wurde, um Seeschlachten stattfinden zu lassen, und habe mich einfach total gefreut, unter anderem da total gefreut, dass das auch im Film verwurschtelt wurde. Und ja, sicherlich kein Meisterwerk, aber noch ausreichend, um in meiner Top 5 als Platz 5 zu landen.
Ja, der fehlt mir ja noch. Und ich habe jetzt auch so zum Jahresende, habe ich jetzt nochmal Gas gegeben, um viele Filme zu schauen, die möglicherweise da drin landen könnten. Ich habe zum Beispiel auch Strange Darling gesehen, den Guess und Lee ja beide 10 Punkte geben. Spoiler, der ist nicht in meiner Top 5. Ich habe mir gestern, das war jetzt mein letzter Film, noch Caddo Lake angeguckt. Das ist ein Film, der von M. Night Shyamalan produziert wurde. Den hatten die Filmfress empfohlen. Den würde ich auch weiterempfehlen, aber der ist trotzdem nicht in meiner Top 5, aber den möchte ich hier einmal nennen. Guckt euch den an, wenn ihr die Chance habt. Ist ein ganz cooles Mystery-Ding. Auf meiner 5 ist ein dritter Teil einer Reihe gelandet, die man auch ins Horror-Genre und wenn man möchte sogar auch ins Slasher-Genre packen kann, vor allen Dingen den ersten. Und das ist Maxine. Der dritte Teil nach X und Pearl von Ty West. Fand ich wegen seiner Ästhetik geil. Und Mia Goth mag ich halt auch echt gerne. Hatte noch eine schöne kirchensektenkritische Note drin. Geiles Setting in L.A. Fand ich cool. Mhm. Mein Platz 5.
Alright. Auch bei mir der nächste Platz 4 ist dann ein Ding, der wahrscheinlich auch üblicherweise nicht in meiner Top 5 gelandet wäre. Weil ja einiges, was jetzt in den USA im Kino läuft, um ready zu sein für Oscar-Nominierungen und dann halt irgendwann ab Januar, Februar wahrscheinlich Kinostart in Deutschland haben. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir hat es noch Challengers reingeschafft. Der Dreier-Beziehungs-Tennis-Film. Den fand ich ganz gut.
Auch ja, der ist bewertet. Der wäre bei mir wahrscheinlich in der Top 10 auch. Irgendwo drin. Ja, bei mir auf der 4 ist ein sehr gehypter Horrorfilm, der gerade in aller Munde war, so in den letzten Wochen, und zwar The Substance. Cooler Body-Horrorfilm, hat mir Spaß gemacht. Nicht so überragend, wie er von vielen gefunden wird. Dafür hat er einfach in der Story auch für mich zu viele Löcher. Aber den kann man schon machen.
Okay, cool. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber steht noch an. Ich habe dafür Civil War gesehen und den fand ich echt krass. Ja, mit Kirsten Dunst als sozusagen Veteranenjournalistin, die in einem ja utopischen Amerika in der näheren Zeit den Bürgerkrieg versucht, als Journalistin irgendwie näher zu bringen und zu beleuchten mit anderen aus ihrem beruflichen Umfeld, und den fand ich echt, den fand ich krass. Hattest du den gesehen?
Ja, kommt noch.
Ah ja.
Ja, da können wir gleich vielleicht nochmal kurz, gehe ich da nochmal drauf ein. Bei mir auf der 3 ist auch ein sehr aktueller Film, also wer den noch im Kino erwischen kann, unbedingt machen, Conclave.
Ja, den habe ich leider noch nicht geguckt.
Den möchte ich unbedingt im Kino ans Herz legen, denn der hat umwerfende Bilder drin, die richtig geile Shots einfach beinhalten. Die kann man sich hinhängen. Also da sind Bilder dabei, die würde ich mir ohne Spaß ins Wohnzimmer hängen, weil die so geil aussehen. Und auch sonst, ich mag halt diese Filme im Vatikan. Ich mochte auch The Young Pope und The New Pope und diesen ganzen Sachen. Das finde ich richtig gut. Der Film sei empfohlen bei mir auf jeden Fall auf der 3.
Cool. Ich mochte den ersten so unglaublich gerne. Ja, obwohl er, ich glaube, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Bei dir zu Hause, Dennis, mit anderen Podcastern, da hatten wir auch über diesen Film gesprochen. Redet von Furiosa, Mad Max, Saga, und ich war ja ein riesengroßer Fan vom ersten Film davon. Und ja, war auch der zweite, kommt nicht ganz ran, aber noch ausreichend genug, um auf Platz 2 bei mir zu landen.
Der wäre bei mir, wenn es ne, die Liste gäbe, bei den Enttäuschungen des Jahres.
Mhm. Ja, da warst du ja nicht der Einzige. Also ich erinnere mich ja, dass auch Dietz jetzt nicht gerade begeistert von dem Film war.
Nee, da war ich, den hatte ich zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht gesehen. Aber ich hatte den ja in der Woche drauf dann geschaut und der hat mich leider etwas ernüchtert zurückgelassen. Mhm. Aber naja, manchmal ist das so.
Ja.
Bei mir auf der 2 ist ein Musikfilm. Denn da geht's um eine Rap-Gruppe und der Film heißt Kneecap. Hat Lee auch schon rezensiert, wenn seine Rezension mal reinhören möchte, dem sei die empfohlen. Richtig geiler Film, richtig schöner, dreckiger Drogen-Hip-Hop-Mix mit politischem Hintergrund und Ebene. Die Hauptrollen spielen halt auch die Musiker selbst und das machen sie echt geil und den Film habe ich einfach gefeiert. Ich hatte von denen noch nie was gehört vorher, aber mittlerweile habe ich Songs von denen in meiner Playliste, weil ich die einfach geil finde.
Die Gruppe also, heißt auch so, wie der Film heißt, oder?
Ja, genau. Ah, ja. Die heißen auch Kneecap, findet auch bei Spotify. H-Double-O-D ist für mich echt ein Bombensong. Also da, schaut euch den Film an, wenn ihr ihn im Kino erwischt. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn im Stream kriegt, auch gerne da, aber der ballert einfach.
Okay, top, ja, den kenne ich auch noch nicht.
Ja, der könnte dir gefallen.
Klingt auf jeden Fall danach. Ja, sehr erwartungsvoll war ich jetzt auf meine Top 1, weil ich schon nach Teil 1 absolut begeistert aus dem Kino rausgegangen bin. Und für mich dieser Film optisch nochmal eine Schippe raufgelegt hat. Dune Part 2 war für mich der Film des Jahres. Ganz klar.
War für mich der erste IMAX-Film in meinem Leben. Den habe ich, als ich in Berlin war, da gesehen. Für mich auch, ich mochte den ersten schon nicht so gerne und das hat sich beim zweiten leider nicht geändert. Mhm. Was ich sehr schade finde, eigentlich möchte ich das mögen, aber sie haben es jetzt mal geschafft, mich irgendwie auf eine komische Art und Weise wütend zu machen, auf das, was ich da sehe. Auch wenn es oft geil aussieht, aber irgendwie, also ich fand den ersten auch einen Schnuff besser. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie könnte an der Schlacht gelegen haben. Keine Ahnung. Irgendwie macht der Film bei mir was, was mir nicht gefällt.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber wir haben ja noch die Flop 5. Kann man ja vielleicht auch noch mal.
Ja, wer weiß. Ja, und bei mir auf Platz 1, jetzt wenig überraschend, Civil War. Der für mich der Film des Jahres ist, weil er bei mir auch... Ich möchte einräumen, dass es Nosferatu noch werden könnte von Robert Eggers. Der Trailer sieht mega aus. Der kommt aber leider erst, glaube ich, am Anfang des Jahres. Ich glaube, die Preview ist am 28.12. erst. Ja. Wird man noch abwarten müssen, ob der es noch wird. Aber bisher ist es Civil War, auch weil Civil War für mich echt ein leider ziemlich nahbares Szenario gerade aufmacht. Spätestens seitdem man die Wahlergebnisse kennt, ist das, naja, vielfach gar nicht so unrealistisch, aber der macht halt bei mir das richtig, was eine Story machen kann, weil er ein ähnliches Handlungsschema hat wie mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingsfilme Apocalypse Now, nämlich, dass man immer tiefer in die Höllenkreise einsteigt, bis man am Ende am Kern des Problems angekommen ist, und das machen beide Filme ähnlich, und der Film hat hier auch richtig geile Bilder drin. Kirsten Dunst ist großartig in der Rolle. Er hat einen kleinen, am Ende macht er für mich einen Fehler, den er nicht hätte machen sollen in der Handlung. Hätte er den nicht gemacht, wäre das für mich ein 10-Punkte-Film.
Das klingt ordentlich, ja. Ja, ich sehe es ja genau andersrum. Für mich hat das Wahlergebnis eher dazu geführt, dass ich da weniger Sorge habe, dass diese mögliche Realität eintritt, sondern... Wäre das Ergebnis anders ausgefallen, dann hätte es vermutlich meiner Meinung nach eher Bürgerkrieg geben können als so rum.
Also die Demokraten sind weniger radikal wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal, was das so wird da. Wir hoffen es nicht. Aber ja, der Film war schon beeindruckend real teilweise. Total. Es fühlte sich an wie die verfilmte Angst des Ganzen.
Ja.
Und ich bin auch ein echt großer Fan von Alex Garland, sowohl als Autor als auch als Regisseur. Als Autor können wir ihn ja nächstes Jahr nochmal in 28 Years Later im Kino sehen.
Ich hörte gelesen, dass Fans wohl Cillian Murphy als Zombie im Trailer entdeckt haben.
Oh ja, das wäre natürlich spannend, aber auch naheliegend. Ja. Wäre ein schönes Easter Egg auf jeden Fall. Und ich lese auch gerade ein Buch zu einem Film, den er gemacht hat, nämlich Annihilation.
Ah ja.
Und da habe ich mir mal das Buch zugegönnt. Liest sich ziemlich schwer, aber den Film mochte ich halt auch. Alex Garland ist für mich ein guter Mann.
Schon wieder haben wir was mit Annihilation.
Ja, läuft.
Ja, wollen wir dann was Negatives jetzt bringen, um dann wieder zum Positiven zu kommen?
Genau.
Dann machen wir die Flop 5 und ich mache einfach mal wieder weiter in der Reihenfolge. Ja, für mich, ich habe echt überlegt, also da gab's, ich musste in als Flop 5 einen Film mit reinbringen, weil ich ja nicht so wahnsinnig viel geguckt habe. Auch vor allem dann nicht schlechtere Sachen mit Release-Jahr 2024. Und hatte überlegt, ja, bringe ich Player, den ich mal im Podcast mit Lee besprochen hatte, der auf 5 Punkte kam, weil er ein paar Aspekte hatte. Nee, ich habe dann mich doch eher für die größere Enttäuschung mit 5 Punkten entschieden. Und zwar Alien Romulus. Ja, ich mochte einfach, dass dieser Film für mich gut wird, aber der hat mich zwischendurch echt stark genervt. Und ja, deswegen nenne ich ihn hier. So wie es mir tut, aber ich kann nicht anders.
Ja, ich habe mir den auch vor 2 Wochen oder so noch angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie lange der auf Disney Plus ist. Der ist ja jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, meine ich, ist er darauf gekommen, habe ich mir den direkt angeschaut. Ich hatte damals nur einen Teaser gesehen, wo man einfach nur ein paar Bilder von der Station sieht und dachte, boah, das sieht so geil aus. Ja, der Film ist es nicht ganz geworden. Ich bin ein bisschen versöhnlicher als du, aber der macht halt auch in seiner Handlung ein paar Dinge, die ich überhaupt nicht feiere, weil sie unbedingt ein paar Hommage-Momente aufmachen müssen. Wenn man böse wäre, würde man sagen, sie rippen einfach was off, was bei Ripley natürlich super passt. Ja, fand ich auch schade, der Film hätte deutlich besser sein können. Da hat Fede Alvarez mit einem anderen Remake, Reboot-Show oder Sequel schon gezeigt, dass er es besser kann eigentlich. Ich glaube, Evil Dead von 2014 soll ja ein Sequel sein.
Ja, stimmt.
Und kein Reboot. Ja, bei mir ist es, ich hab von 2024 nicht so viel gesehen, wie ich sonst aus den aktuellen Jahren gesehen habe, was ein Glück, denn das spricht ja dafür, dass es in anderen Lebensabschnitten deutlich besser läuft. Und bei mir sind aber alle Filme unter 3 Punkten gelandet.
Oh.
Und der erste, den ich hier auf Platz 5 nennen möchte, ist Argyle. Den fand ich schon nach dem Trailer zum Kotzen, auch wenn da Henry Cavill mitspielt. Ich fand den Trailer schon scheiße mit dieser, ich liebe Katzen, aber diese CGI-Katze in diesem Rucksack hat mich da schon irrational sauer gemacht. Und der ganze Film ist einfach nur ein bunter, auf die Leinwand gekotzter Albtraum für mich, der überhaupt keine Struktur hat, der überhaupt nicht lustig ist, der einfach in keiner Hinsicht funktioniert. Das sieht alles beschissen aus. Das sieht aus wie eine ganz, ganz schlechte Abziehkopie von irgendeinem Edgar Wright-Film. Mochte ich gar nicht. Also, bah. 2,5 Punkte.
Das ist, ja, ich habe hier als nächstes auch wieder einen Film, der mich dann einfach nur geärgert hat, obwohl John Krasinski Regie geführt hat und auch echt bekannte Leute da spielen oder sprechen, aber Ryan Reynolds ist halt auch mittlerweile ein Schauspieler, wo mich die neueren Filme meist nerven. Ja, ich gestehe, ich habe Deadpool und Wolverine noch nicht gesehen, der wäre möglicherweise vielleicht auch in meiner Top 5 gelandet, ich weiß es noch nicht. Aber If fand ich einfach nur anstrengend und ja, war glaube ich bei 4 Punkten letztendlich noch halbwegs versöhnlich, aber der ist auf meiner Top 4.
Okay.
Flop 4.
Ja, Flop 4. Ja, bei mir auf der Flop auf Platz 4 ist ein Film, ein zweiter Teil, bei dem ich den ersten Teil schon sagenhaft beschissen fand. Ja, machen wir es kurz, es ist Rebel Moon Part 2. Und ich hasse Rebel Moon Part 1, ich hasse Rebel Moon in seiner Uncut-Version. Ich hasse alles an diesem Film, der sieht beschissen aus. Der Film ist, wenn du die Slow-Mos rausnimmst, geht der 30 Minuten. Ich finde alle Darsteller scheiße. Ich hasse alles an diesem Film einfach. Ich weiß, es ist ein starkes Wort, aber ich habe, weil dieser Müll auch noch so unendlich lang ist. Du hast ja, wenn du beide Filme siehst, ja irgendwie ein Vergnügen von fast 5 Stunden oder 6 Stunden.
Und jetzt kann man die Director's Cuts raus. Ja? Ich glaube, die gehen ja unglaublich viel länger nochmal zusammen.
Ja, dann sind es, glaube ich, über 6 Stunden, die man sich da angucken muss. In meinem unendlichen Masochismus habe ich das natürlich auch gemacht. Und ich kann trotzdem sagen, es bleibt beschissen. Deshalb auf meinem Platz 4 Rebel Moon Part 2.
Ich habe mich an die noch nicht herangetraut. Und
mach das nicht.
Deine Wertung ist jetzt auch nicht gerade förderlich, dass ich es irgendwann nachhole. Naja. Ich habe auf meiner Flop 3 einen Film, den du auch gesehen hast, weil wir den zusammen mit Guess und Lee besprochen haben.
Oh.
Borderlands war das Ganze, ja. Mhm. Ich habe mittlerweile natürlich das Spiel schon längst durchgespielt, bin irgendwie noch dabei, die Trophäen weiter zu ergattern, bin da auch fast durch, um Platin zu erhalten. Ich brauche nur, ja, jetzt kommt raus, ich habe ja entweder reale Freunde und vielleicht Podcast-Kumpels, Dennis zähle ich zu meinem realen Freund, und ArbeitskollegInnen, aber ich habe nur einen PlayStation-Freund, ja. Ich brauche PlayStation-Freunde, damit ich eine Trophäe schaffe. Ihr hört meinen verzweifelten Ruf, ja. Kommt auf mich zu und werdet meine PlayStation-Freunde vielleicht und habt hoffentlich Borderlands als Videospiel, damit ich eine Trophäe ergattern kann. Meldet euch gerne. Bitte melde dich.
Ja, Fepse, was ist da los?
Ja, also und damit habe ich mehr auch zu was anderem gesprochen, als über den Film, der es halt an sich nicht wert ist, dass darüber gesprochen wird.
Und wer darüber sprechen hören möchte, der hört sich die Folge dazu an.
Genau.
Ja, da haben wir ja schon eine ganze Menge zu gesagt. Ja, bei mir auf dem 3. Platz ist ein Marvel-Film, aber nicht von Disney. Mhm. Und der Film wurde mit Wut überschüttet, selbst von der Hauptdarstellerin. Es ist Madame Web.
Ah ja.
Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil der eine bewegte Produktionsgeschichte hat. Ich kann diesen Film gar nicht so aggressiv scheiße finden, wie ich Rebel Moon finde. Aber dieser Film ist neben seinem fehlenden Handlungsbogen einfach so unfassbar schlimm langweilig. Der macht einfach gar nichts auf. Der hat den vergessenswertesten Bösewicht aller Zeiten, glaube ich. Und der ist einfach nur grottenschlecht. Und du kommst da nach 90 Minuten raus und du hast nach 91 Minuten den gesamten Film vergessen.
Ach,
also wenn du nach dem Kino rausgehst, willst dich mit Kumpels unterhalten, gehst vorher nochmal pinkeln, kannst du dich danach nicht mehr mit Kumpels unterhalten, weil du nichts mehr von dem Film weißt. Schlimm.
Ich habe ihn mir natürlich der Marvel-Sammlung wegen gekauft und normalerweise notiere ich mir vorsichtshalber, welche neuen Filme ich noch nicht geguckt habe, um die schnell im Petto zu haben. Bei dem Film habe ich mir eventuell instinktiv diese Notiz gespart.
Das könnte ein Selbstschutzmechanismus gewesen sein, ja.
Ja, ich habe mich auch hier über einen weiteren Film total geärgert und da habe ich auch Luft im Podcast bei der Bewegtbild-Banausen gemacht. Lee hat dann nochmal gegengesteuert und, ah nee, das stimmt gar nicht, ich habe den hier gar nicht rezensiert. Er hat nur gesehen, wie ich ihn bewertet hatte und hatte ihn dann im Podcast gebracht. Ja, die Rede ist von Eric mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Ja, ist ja gut, ja, dass der Podcast auch dafür da ist, unterschiedliche Meinungstage fördern. Mein Ding war es überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, ich habe mich immer wieder geärgert. Und deshalb, Eric, meine Flop 4.
2.
Danke, 2. Ja. Ja, ich bin nicht gut im Zählen. Meine Top 3.
Ich finde es krass, dass du unseren ersten Gast in deinen Flop 5 hast.
Ja, stimmt.
Nein, Küsschen für Erik. Super geile Folge geworden. Mhm. Kommt auch gut an. Ja, dann komme ich mal zu meinem zweiten Platz. Einen Film, den du auch gesehen musstest. Und einen Film, bei dem ich erstaunt bin, dass du ihn noch nicht genannt hast, aber vielleicht kommt er bei dir gleich noch. Und zwar das The Killer Remake von John Woo höchstpersönlich. Der Film ist da gar nicht mal, weil der schlechter ist als Rebel Moon oder Madame Web, sondern weil er einfach auf sein Erbe einen so großen Haufen scheißt, dass ich ihn da hinpacken muss. Und deswegen ist er bei mir auf der 2. Nicht, weil er schlechter ist als Rebel Moon und Co., sondern weil der einfach so würdelos mit seinem Vorbild umgeht.
Ja, dann hast du schon den Grund genannt für meinen Flop 1. Tusch brauchen wir jetzt nicht und auch bitte kein Tusch-Malkasten für mögliche Filme, die ich mir möglicherweise vielleicht dann doch lieber angucken würde als eben The Killer. Du hast ihn als Top Flop 2, ich habe ihn auf meiner 1. Wie du schon sagtest, unwürdig, einfach unwürdiges Treten des Erbes. Ist mir auch umso bewusster nochmal geworden, als ich mir nochmal unsere Besprechung angehört hatte.
Ja, allerdings, das ist schon wirklich hart. Ja, ich habe auf meiner 1 etwas, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Bastard-Folge war, doch, ich glaube schon mit Erik, es ist der Film Mousetrap. Das ist...
Das hört sich schon richtig scheiße an.
Ja, das ist nämlich seit Steamboat Willie, also die erste Mickey Mouse Story,
das Ding, ja, okay.
Public Domain ist, hat man jetzt gemeint, man müsste nach Winnie Pooh auch Mickey Mouse mit einer lachhaft beschissenen Maske durch die Welt schicken. Und der Film schafft es hier aber wirklich noch schlechter als Blood and Honey zu sein, weil der einfach auch keine Kills hat. Also er hat Kills, aber die sieht man halt allesamt nicht. Weil selbst beim ersten beschissenen Winnie Pooh hat man ja noch sich die Mühe gemacht, wenigstens ein, zwei ganz gute Kills hinzulegen. Hier ist einfach gar nichts gut. Man sieht teilweise Sachen nicht, man sieht nur die Bewegungen. Also man fühlt sich hier teilweise wie in einem 90er-Horrorfilm, wo man sieht, wie ein Messer ausholt und danach sieht, wie das im Hals steckt mit so ein bisschen Kunstblut an der Seite oder so. Also dieser Film ist einfach so gähnend langweilig und beschissen. Dann hat er noch ein Szenario, was irgendwie an Willy's Wonderland oder Five Nights at Freddy's erinnert, nur in ganz beschissen. Ja, es ist so ein bisschen so, als wenn sich 5 Teenager bei McDonald's in diesem Ronald McDonald Wonderland draußen verlaufen haben und da irgendein komischer Vogel mit einer Mickey-Maus-Maske rumrennt, der Leute töten will, aber man darf es nicht sehen. Also Katastrophe. Bogen drum machen, halber Punkt von mir, schlechtester Film des Jahres, pfui.
Autsch. Na, dann kommen wir doch schnell wieder zu was Positivem. Ja, wie von Dennis angekündigt, die Erstsichtungen von Filmen, die wir im Jahr 2024 gesehen haben. Und auf meiner Top 5 an Erstsichtungen ist ein Film, der erst auch im Jahr davor produziert wurde. Mir die Liebesgeschichte echt gut gefallen hat, Dennis. Wir sprachen ja letztens kurz darüber, da schrieben darüber. Ich fand Dry Lane einfach toll, konnte ihm eine Menge abgewinnen. Und ja, wurde auch interessant einfach umgesetzt. Fand ich toll.
Ja, definitiv. Also fand ich auch richtig, richtig geil. Und da fand ich vor allen Dingen schön, wie organisch diese Story einfach war.
Mhm.
Da war ich richtig, richtig gut unterhalten und hab da immer gehofft, okay, ich möchte auch jemanden so kennenlernen können. Hat geklappt. Gute Sache. An den habe ich nicht gedacht. Mist, den hätte ich uns auch noch in die Top packen können.
Dann gut, dass ich ihn zumindest mitgebracht hatte für uns.
Ja. Aber ich habe bei meinen Top-Filmen auch ein bisschen was reingebracht, was einen kleinen emotionalen Wert aus diesem Jahr hat. Und auf der 5 ist bei mir Hundreds of Beavers. Den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest, auf den White Nights im Januar in Köln gesehen, mit Manu und Peter von den Filmfressen. Schöne Grüße an die beiden. Danach haben wir noch im Pappen ein paar Bierchen getrunken. War ein geiler Abend und deswegen ist dieser super lustige Film, der als Kinoerlebnis echt Bombe war. Und da noch nette Leute kennenzulernen, das war als Erlebnis in Summe super und der ist bei mir auf der 5.
Das klingt doch schnieke. Und für alle, die es nicht wissen, ich durfte ihn erstmalig bei Dennis auf der Couch zusammen in einer Horde anderer guter Typen gucken. Das war gut.
Jo, stimmt. Dann haben wir hier auch geguckt. Mhm.
Ja, ich habe jetzt so ein paar Sachen mitgebracht, die aus dem Jahr 2023 auch stammen, die halt dann ja erst, wie vorhin schon erwähnt, ab Januar irgendwann Kinorelease in Deutschland hatten und erst dann erst hier auch so richtig geguckt werden konnten. Und dann halt im Rahmen der Oscars unter Umständen was abgeräumt haben, ja. Deswegen auf Platz 4 ist bei mir The Zone of Interest gelandet, den ich echt krass fand und unbedingt dadurch auch nochmal würdigend erwähnen möchte.
Ja, der wäre bei mir auf jeden Fall auch in den Top 10 gewesen. Ich habe ihn jetzt hier bewusst rausgenommen, weil ich gehofft habe, dass du den dabei hast. Der wäre bei mir auf jeden Fall auch in den Top 5 sonst. Aber ich habe gedacht, ah, den bringt Dave bestimmt mit.
So geschehen.
Sehr gut. Ja, bei mir auf der 4 ist auch ein Film, den habe ich auf einem Filmfestival gesehen, und zwar auf dem Hardline Filmfestival, wo ich mit Guess war. Und auch da haben wir natürlich viele illustre Leute kennengelernt. Allen voran natürlich hier die Movie-Illusion-Jungs, wo Kane ja auch einen besonderen Platz in meinem Herzen erlangen konnte. Und da habe ich den Film Stop Motion gesehen. Ein Horrorfilm über eine junge Dame, die von ihrer Mutter das Handwerk der Stop-Motion-Kunst lernt und sich das ganze Szenario, was sie da bereitet, für ihren eigenen Stop-Motion-Film dann so ein bisschen auf ihr richtiges Leben überträgt, und das Erbe der Mutter steht da auch noch drüber. Viele auf dem Festival fanden den Film nicht so gut wie ich. Ich fand den ziemlich geil und deswegen ist er bei mir zu Recht, finde ich, auf der 4.
Sehr schön. Ich habe einen vierfachen, ich mache einfach weiter zu dem Hintergrund, den ich gerade erläutert habe. Ich habe einen vierfachen Oscar-Gewinner mitgebracht. Ich fand Poor Things ziemlich geil. Mein Platz 3.
Sehr korrekt, gute Nennung. Ja, bei mir auf der 3 ist ein Film, den habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen, aber den hat ein sehr renommierter, sogenannter deutscher Filmkritiker ziemlich zerrissen in seinem Podcast, nämlich Guess. Und die Rede ist von dem Film Anguish. Gott sei Dank fand Lee diesen Film genauso geil wie ich. Richtig cooler alter Horrorfilm, der im Kino spielt, eine doppelte Ebene noch reinbringt. Ja, war wohl nicht Guess bester Tag, als er den gesehen hat. Ich hätte eigentlich vermutet, dass er ihm gefällt. Deswegen hatte ich den als Auftragsfilm gestellt, aber naja, schade.
Naja, was ja nicht ist, kann ja vielleicht bei einem Rewatch werden, wer weiß.
Ja, wer weiß. Ich könnte noch den deutschen Titel, der heißt Im Augenblick der Angst. Ich glaube, die meisten kennen den eher darunter als unter Anguish. Ich habe mir dann auch ein paar Monate später, und da schließt sich wieder der Kreis zu netten Leuten, da war ich auf der Retromania, was ja Hermann immer begleitet, im Retro-Shop Löhne, und da habe ich mir den Film auf VHS gekauft.
Ich habe eine Doku mitgebracht. Ich fand's erschütternd, als wir hatten auch in einem Oscar-Special dann darüber berichtet, wie intensiv dann in Langform Videos waren, die im Krieg oder Krieg gegen die Ukraine gezeigt wurden, die uns immer nur in Kurzfassungen in irgendwelchen Nachrichten präsentiert wurden. Und ja, 20 Days in Mariupol, das ganze Grauen, vor allem der Anfang des Krieges dann aufgezeigt wurde. Das war für mich ein ziemlich dickes und schweres Brett.
Ja, das war auch so eine Doku, als ich die gesehen hatte, musste ich danach erstmal kurz an eine frische Luft. Das war schon sehr, sehr hart. Ja, bei mir auf der 2 ist etwas Erheiterndes, und das ist ein Film, den ein sogenannter deutscher Filmkritiker in dem Podcast sehr gelobt hat, auch Guess. Und da teilen wir ausnahmsweise mal unseren Geschmack, denn er hat The Age of Innocence, einen fantastischen Film, wie ich finde, mit 10 Punkten bewertet, und das habe ich auch getan. Grandiose Kamera von Herrn Ballhaus, großartig. Der hat mich in dem Moment, als ich ihn gesehen habe, auch persönlich echt gut abgeholt. Gerade das Ende, wer das gesehen hat, konnte ich mich komplett reinfühlen, war ich den Tränen sehr nahe. Grandioser Film. Wer auf Kostümfilme nicht steht, einen großen Bogen machen, aber der fährt viel Geiles auf.
Okay. Ich werde noch mal ganz kurz nachgucken, was die Bewegtbildbanausen in diesem Film gegeben haben, den ich jetzt nenne auf meiner Top 1, nämlich auch, wunderbar, ja, überschneidend. Ich habe mich nicht reingehört in Folge Die Support-Episode 218, ich mache mal Werbung dafür. Wir waren nämlich zu dritt im Kino in Berlin, in einem kleineren Kino, was ich vorher noch nicht kannte, obwohl ich fast alle Kinos kannte. Wir haben aus dem Jahr 1984, ja, 40-jähriges Jubiläum, Paris, Texas von Wim Wenders im Kino gesehen. Und ich war einfach von Anfang bis zum Ende, auch trotz Laufzeit von 147 Minuten, so gut unterhalten. Es gab so viele Aspekte, die auch einfach mich in meiner Situation zum Zeitpunkt des Kinobesuchs irgendwie angesprochen haben, fand den Film ganz großartig. Ja, mit 10 Punkten Paris, Texas auf meiner Top 1 an Erstsichtung. Tolles Ding.
Sehr geil.
Und ja, die Bewegung mit Banausen haben auch 10 Punkte vergeben.
Habe ich auch sofort auf die Watchlist gepackt danach. Muss ich unbedingt sehen. Mhm. Ja, bei mir auf der 1 ist ein Film, den du schon erwähnt hast, Poor Things. Der hat mich im Kino aus den Socken geschossen, sowohl audiovisuell als auch von der Story her. War grandios. Ich habe mich am Ende, musste ich mich entscheiden bei den Erstsichtungen, was ich da machen möchte. Aber für mich ist es Poor Things, weil der für mich auch ein großes Potenzial hat, den noch häufiger zu schauen. Und Age of Innocence ist zwar ein großartiger Film, hat aber weniger Rewatch-Value für mich. Mhm. Deswegen habe ich mich für den entschieden, auch weil der einfach Humor noch mit reinbringt, eine fantastische Geschichte erzählt. Liebe alles an dem Film.
Ja, cool. Ja, klingt ja, doch geil. Fantastisch. Klingt doch noch einen schönen Rückblick.
Ja. Ich hoffe, ihr könnt da auch noch vielleicht ein, zwei Warnungen oder Tipps mit rausnehmen. Mhm. Ich hoffe natürlich eher Tipps. Ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass wir wenig Überschneidungen hatten, sodass man auch ein breites Spektrum an Meinung und Hinweisen hier erhält. Ich glaube, das ist ein würdiger Abschluss für unser Jahr, für unser erstes, naja, sagen wir mal halbes Jahr, an Podcast hier mit vielen illustren Themen, mit bisher 3 Gästen. Da wird im nächsten Jahr aber sicherlich auch noch der ein oder andere vorbeischauen wollen oder die andere. Wir lassen uns mal überraschen, lasst ihr euch überraschen. Ich hoffe, ihr hattet ein brillantes Jahr. Sowohl persönlich als auch filmisch, als auch beim Podcast. Bleibt uns weiter treue Hörer und den Banausen natürlich auch. Von mir zum Abschluss nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die mich dieses Jahr begleitet haben. Und habt ein schönes Weihnachtsfest, ein gutes Silvester und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Die letzten Worte überlasse ich jetzt unserem Nikolaus Dave.
Jo, ich mach's kurz und knackig, auch von mir Dank. War mir eine Freude. Genießt die Tage und vielleicht war ja was dabei, was euch Weihnachten auch noch ein bisschen glücklicher macht. Zumindest bei unseren Top 5 jeweils. Ja. Weniger vielleicht die besonderen Weihnachtsfilme, die wir rezensiert haben. Peace.
Jo, macht es gut.